Hallo, liebe Zuhörerinnen und auch hallo an den ein oder anderen lieben Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des besten Podcasts aller Zeiten. Ist gerade gewählt worden zum besten Podcast aller Zeiten, nämlich Wiedersehen macht Freude oder kurz, wie wir es nennen, für wir Busy People, die wenig Zeit haben, WIMAF. Dieser Podcast wäre ein so trauriges, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie so eine Tierstation, auf der so Hunde mit drei Beinen noch ein Bein amputiert bekommen und dann nur noch auf so zwei Beinen laufen können, auf den zwei Vorderbeinen, und hinten kriegen die dann so eine Art Skateboard, wo dann so der Hinterkörper draufgelegt wird. So eine Station, in der sowas Daily Business ist, so müsste man sich diesen Podcast vorstellen, wenn ich den alleine machen würde. Gott sei Dank aber ist unser Podcast wie ein Korb junger, gesunder, vierbeiniger Welpen.
Also deine kranker Welpendisziplin ist schon ganz schön. Ist schon ganz schön hart, ehrlich gesagt.
Dank der Frau, die hier an meiner Seite ist. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi. Wobei ich sagen muss, das, was du da beschrieben hast mit dem Skateboard und so, finde ich gar nicht so traurig, sondern wahnsinnig niedlich.
Ein Hund mit zwei Beinen, der den Hinterkörper auf dem Skateboard zieht, findest du niedlich?
Ist doch süß.
Nee.
Das Skateboard ist, tut mir natürlich leid für ihn.
Ja, es ist Schlimmes, ist ihm passiert.
Aber es ist doch niedlich aus.
Aber er hatte bis gerade eben noch drei Beine und die haben ihm dann das Skateboard gemacht.
Aber warum eigentlich? Warum musste man ihm das dritte denn noch wegen der Gleichgewicht?
Nee, ja, das ist ja das Gemeine. Deswegen, ich wollte ja was mit
Trauriges. Ach, das ist ein gemeines Haus.
Ja, das ist ein trauriges Kind.
Angeschossen, der Hund. Ins Rückenmark wurde ihm geschossen.
Okay, jetzt eskaliert es etwas.
Das Skalpell ist ausgerutscht. Oh, Mist, das dritte Bein auch ab.
Noch so eins. Es gibt aber auch, ich habe letztens auf der Straße so ein Kind gesehen mit so einem Springstock.
Ja. Das ist immer so gefährlich.
Fokustik, genau.
Weil ich mit dem die fliegen immer auf den Kopf irgendwann.
Schon vom Zugucken haue ich mir das ins Auge.
Also das hatte sowas auch als Kind.
Das glaube ich
so. Das erklärt jetzt eigentlich.
Schön wesseling.
Ja. Die haben auch immer nur im Fernsehen alles richtig funktioniert.
Ja.
Wenn du selber mal so ein Ding ausprobiert hast, war halt einfach
einmal
nicht funktioniert.
Beim zweiten Mal
einfach
schon nicht mehr.
Und dann fliegt dir das Ding ins Gesicht direkt.
Ich glaube, das ist so eine ähnliche durchdachte Konstruktion wie die Besen bei Quidditch.
Es gab auch früher, das hatte ich mal so in den 80ern, das wollte dann jeder haben, und dann gab es eine Zeit lang auf der Kirmes zu gewinnen. Mhm. Und es sah quasi aus wie ein Ball, der über den mit aller Kraft ein Plastikring gezogen wurde. Und dann konnte man darauf hüpfen. Man konnte sich auf diesen Plastikring stellen und dann damit hüpfen.
Hat besser funktioniert, sage ich ganz ehrlich. Hat besser funktioniert als diese komischen Springstöcke.
Ich habe eine Idee.
Was denn?
Stellen wir unseren Gast vor.
Ja, das, ihr habt
ich möchte stimmenlos, ich möchte nicht vorgestellt werden, ich möchte einfach nur eine Stimme sein, die alles
so
kommentiert.
Einfach so tun, als wäre das
einer von euch.
Ja, genau.
Als wäre das unsere Gedankenstimme.
Ihr könnt
du bist immer da.
Gelähmte Hunde. Geil.
Ja.
Also die dritte Stimme, die ihr heute hört, sind weder unsere Gedanken, noch ist das eine Stimme aus dem Nichts, sondern es ist eine sehr präsente Person in diesem Raum und in dem heutigen Podcast. Und wir sind froh, dass er die Zeit gehabt hat, heute herzukommen. Er ist
so kurz vor Weihnachten.
Er ist einer der wenigen Absolventen, muss man ja sagen, aus Frank Elzners Masterclass, Moderations-Masterclass, eine Moderationsmaschine, aus der nur Talente entsprungen sind. Und er ist eines davon. Und wir sind sehr froh, dass er heute ist. Er ist mittlerweile
Diplom-Moderator.
Er ist Diplom-Moderator, aber auch als Stand-up Comedian unterwegs. Als Stand-up-Comedian unterwegs. Und ich glaube, du schreibst auch für Klaas zum Beispiel.
Nee, mach ich gerade nicht mehr, keine Zeit
mehr. Aber hat er auch gemacht. Also ein Hans Dampf in allen Gassen und ein wahnsinnig charmanter Gast. Deswegen wollten wir ihn unbedingt haben. Herzlich willkommen, Aurel, nicht mit Friedrich verwandt, Merz.
Mit einem T im Namen.
Genau, mit einem T.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ja, voll gut. Schön. Er hat ja auch unter anderem deswegen keine Zeit mehr für Klaas zu schreiben, weil er jetzt halt hier bei uns Harry Potter.
Ja, ich musste mich leider monatelang noch vorbereiten.
Ja, da muss man auch einfach Prioritäten setzen.
Ich habe die Filme hoch und runter geguckt.
Was ich mich ja, seitdem wir uns, ich war auch mal, du hast ja auch immer eine Show gehabt, eine Zeit lang auf TV5, Boomerama.
Aber auch bei eine neue, also ist alles gut.
Ah, ja, super. Ja, da war ich auch mal zu Gast.
Das ist eine Therapie-Schule, jetzt mit dir unwiegend.
Nee, das war ja war ich auch immer zu Gast. Die haben mir auch immer wahnsinnig gut gefallen. Ich war allerdings noch zu Gast, als sie nur auf YouTube lief.
Stimmt.
Und dann wollte ich immer mal eingeladen werden, als sie auf Tele 5 lief. Dann war ich aber als Gast nicht mehr interessant genug. Deswegen.
Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe eine Beweiskonversation. Ich habe Nils eingeladen.
Ja, für einen Einspieler. Ich sollte einmal durchs Bild laufen.
Nein, das stimmt doch gar nicht.
Gast ist doch viel
besser. Nein, wir wollten uns treffen. Wir hätten nämlich ein Gespräch gehabt. Du wärst der letzte Gast aller Zeiten. Ich habe die Apokalypse gedreht und wir hätten uns dann auf der Straße getroffen. Aber der feine Herr konnte dann nicht mehr. Nein, tatsächlich.
Ich sag dir auch warum, weil er für Klaas
geschrieben hat. Du wärst der letzte Gast aller Zeiten gewesen, Nils. Es hätte mit dir begonnen und mit dir geändert.
Es war auf jeden Fall eine schöne Sendung. Es hat Spaß gemacht.
Ich habe ihm das verboten damals.
Als ich damals zu Gast war, haben wir mit Lars, den einen von Rugby Champ, da haben wir, was haben wir gespielt?
Wir haben irgendein gutes Jeopardy gespielt, glaube ich.
Ja, genau. Ich glaube auch Jeopardy.
Jeopardy gespielt.
Stimmt. Das war sehr, sehr lustig.
Ach, mega gut.
Da hat Lars, also wir beide haben gegeneinander gespielt, glaube ich, ne? Und Lars hat es dann moderiert.
Lars hat es moderiert, ja. Stimmt.
Als Segment in deiner Show. Nee,
wir haben uns angebrüllt.
War sehr lustig, die Sendung.
Ja.
Die war ein großer Spaß. Und aber schön, dass bald irgendwie wieder was Neues gibt.
Ja.
Wir sind alle sehr gespannt.
Ich hoffe auch, dass es gefällt dann.
Natürlich.
Sehr schön. sehr schön. Natürlich.
Natürlich.
Natürlich. Jetzt aber reden wir über etwas, was manchen gefällt, manchen nicht.
Das stimmt.
Und selbst manchen, denen es eigentlich gefällt, gefällt das dann auch eher nicht. Nämlich über Harry Potter Teil 4. Was ist das nochmal? Feuergeld, ne?
Genau, da habe ich eine Frage. Weil du hast nicht gefragt, ob ich Harry Potter mag vorher, sondern also man hätte sich auch einen Harry Potter Hater einladen können, theoretisch.
Absolut.
Gibt's aber echt
also
wenig.
Ich wusste ja, nicht, oder das wusstest du nicht, ne? Ob er es mag oder nicht?
Nö, aber ich habe es ein bisschen so geschätzt. Aurel ist ja ein junger Typ. Heißt eigentlich Aurel, ja, ne?
Aurel.
Ich will immer sagen Aurel, aber.
Nee, Aurel.
Das ist wahrscheinlich das Kölsch.
Aurel. Aurel.
Aurel, kommst du mal her.
Ich komme ja aus dem Schwabenland. Im Schwabenland gab es so viele Lehrerinnen, die einfach gesagt haben,
Aurel.
Es ist so richtige Beleidigung. Aurel.
Ja,
ich hatte meinen sächsischen Lehrer, der hat gesagt, Aurel, halte Bubble. Das war die Kombination in meinem Namen.
Aurel hat mir die Hausaufgaben nicht gemacht.
Ja, genau, da klingelt direkt rein.
Oh Mann. Aber magst du es oder bist du Fan? Das ist ja auch noch eine Abstufung.
Von Harry Potter?
Ja.
Also es hat meine Kindheit unglaublich geprägt. Ich bin ein riesen Harry Potter. Genau. Ich weiß noch, das erste Buch hat meine Mutter angefangen vorzulesen so ein bisschen und dann habe ich so übernommen und habe das dann angefangen selbst zu lesen.
Weil sie dir zu langsam gelesen
hat. Es hat gereicht.
Was ist denn jetzt mit dem Zauberer Mutter?
Die Leute hat es schon auf Schwäbisch vorgelesen und es war fürchterlich. Nein. Harry Potter.
Ist mir, als meine Tochter so klein war, dass sie zum
Einschlafen vorgelesen
bekommen hat. Ja klar,
ohne Ende. Aber Harry?
Nee, Harry nicht. Die hat die Filme auch wirklich immer rauf und runter geguckt, so seit sie klein war eigentlich. Ich habe auch immer gedacht, die wären ja ein bisschen zu gruselig, aber sie musste dann wissen, wie es weitergeht. Sie fand die Filme immer total gut.
Ich weiß noch, bei dem Film, also bis heute ist es absolut irritierend, weil ich kann mich erinnern, dass meine Eltern, damit sie Filme geguckt haben, ihnen haben die Filme gefallen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, und auch den ersten Film, und wenn ich jetzt den ersten Film gucke und ich sehe, dass das halt so wirklich kleine Kinder sind, frage ich mich, wie kann das denn sein? Wie konnten die sich denn mit dieser Geschichte identifizieren als erwachsene Menschen, wenn da so kleine Kinder die Helden sind?
Ach so, deine Eltern meinst du?
Ja, oder mein, ja.
Ich fand's, aber wenn du jetzt heute Goonies guckst oder Stand By Me oder so, kannst du auch so relaten und so mit Fiebern und so.
Es geht.
Oder S.
Aber ja, S, kenne ich nicht. Aber nee, es geht mir nicht immer so. Also bei den älteren Harry Potter Filmen fällt es mir schon leichter, mich da jetzt irgendwie so rein zu versetzen. Aber
ich kann auch Sachen spannend finden, ohne dass ich die Person sein muss.
Ja.
Also wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar.
Also ich finde ja auch The Rock-Filme gut, ohne dass ich so das Gefühl habe, der versteht mich einfach.
That's my boy.
Yeah, he gets me.
That's my boy. Ja, stimmt eigentlich. Ja, also aber so. auf der anderen Seite, du warst ja auch schon mal in dem Alter von den Kids.
Ich habe Harry Potter auch erst angefangen, dass ich mich dafür interessiert habe, da war ich schon Ende 20. Hm. Also da habe ich überhaupt erst angefangen. Und ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Ich höre gerade die Hörbücher, habe ich gerade angefangen.
Die sind großartig.
Ja.
Mit Rufus Beck.
Genau.
Ja.
Genau. Und die Filme habe ich halt jetzt schon 3-4 Mal gesehen oder so. Aber deswegen, also aufgewachsen bin ich damit nicht. Und ich bin so neidisch darauf, weil ich finde es halt so genial, dieses, wenn man wirklich dann in dem Alter ist und dann werden die auch immer älter und dann so, das ist echt total cool. Also ich habe die Filme das erste Mal wirklich so in 2 Wochen geguckt. Da waren die alle auch schon draußen.
Ja, also ich fand gerade in dem Alter zu sein war so großartig, ja. Weil man hat sich so, es gab so viele Sachen, mit denen man sich so identifiziert hat. Du hast
ja Schule auch und so, ne?
Ja, genau, Schule. Und ich fand auch, ja, so Hogwarts, aber so eine Schule, man hat sich in so eine Schule vorgestellt, da geht man in sein räudiges Königin-Charlotte-Gymnasium in Stuttgart-Möhringen. Da fällt es Asbest aus den Wänden und die gehen da in so einer komischen Bubbel-Badewanne im fünften Stock baden. Also.
Und sterben halt andauernd.
Na. Ja, das finde ich auch so geil. Ich finde auch geil, dass bei Hogwarts, in Hogwarts, dass die Fallhöhe ist so, du kannst auch einfach von einem Drachen gefressen werden.
Aber alles ist ein Todesfall. Das ist ja auch ein roter Faden, der sich hier durch unsere Besprechung zieht. Ja. Also ich meine, klar, warte mal, heute ist Gewitter, also auch viele Blitze, dann sollte heute auf jeden Fall das Quidditch-Turnier stattfinden.
Ja, genau. Blase es ab. Ja, das ist grundsätzlich bei dem, ich weiß jetzt nicht, wie chronologisch wir da vorgehen, aber ich habe mir tatsächlich bei diesem Turnier auch gedacht, wenn es so gefährlich ist, warum macht ihr es dann?
Ja, absolut. Weil es wird ja sogar angesagt mit, bei diesem Turnier sterben Menschen, wo ich sagte, ja, aber dann würde ich es ja vielleicht einfach nicht mehr machen.
Bro, why?
Ja. So. Also deswegen auch die Überraschung am Ende vielleicht mal ein bisschen irgendwie sich wieder beruhigen, weil das war ja die Ansage von Anfang an, dass das passieren kann. Ja. Ich meine, Harry Voldemort ist natürlich eigentlich nicht Teil des Turniers gewesen. Zumindest war es nicht so vorgesehen, aber jetzt hat er halt mitgemacht. So, und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. So, also fangen wir mal an. Harry Potter und der Feuerkelch.
The Goblet of Fire.
Es ist der einzige Harry Potter-Film, wo er so wahnsinnig lange Haare hat. Das macht mich super nervös.
Stimmt.
Also er hat wirklich eine Oasis-Frisur. So eine englische Assi-Frisur.
Finde ich ganz schrecklich.
Ich finde, er sieht so aus wie so eine Frau aus Glow, Glorious Girls of Wrestling, so eine 80er-Jahre Wrestlerin.
Das scheint echt da gerade so eine Sache gewesen zu sein, dass man die Haare so, dass das so diese rausgewachsenen Frisuren.
Ja, und vor allem, der Film fängt an und man sieht ihn und man denkt so, aber wieso sieht er denn jetzt wieder jünger aus als im letzten Film?
Das stimmt.
Mich kurz ein bisschen.
Aber es ist der erste Teil, der nicht bei seiner komischen Muggelfamilie anfängt.
Das stimmt.
Sondern Voldemort ist das Zentrum der Aufmerksamkeit.
Das Voldemort-Baby.
Ja, das Voldemort ist Hühnchen.
Oh, stimmt ja. Der sieht ein kleine Chicken da.
Und deswegen hat es für mich auch total Sinn gemacht, ihn in den Topf zu werfen.
Absolut.
So eine schöne Fougasse, so eine Voldemort-Fougasse.
Oh, du hast recht, der sieht aus wie ein Chicken. Ich muss auch sagen, dieser Wurmschwanz, gleich wenn er am Anfang kommt, denkst du dir, dass irgendwie da irgendwie dieses CGI-Make-up oder was auch ist, der sieht so strange aus, der sieht aus wie Thumbs auf Crack oder
so. Ja, der sieht super merkwürdig aus.
Ja, und dann auch so, dass es so damit anfängt, wir versammeln jetzt einfach mal alle, die wir in den letzten Filmen irgendwie so ein bisschen so den Basilisken und dann hier den...
Der Basilisk?
Die Schlange.
Die Schlange meine ich nicht, den Basilisk. Der Basilisk ist ja eigentlich auch eine Schlange. Wieso ist das
Nagini,
eigentlich so?
Ja.
Hat der eigentlich, wieso heißt der eigentlich nicht die Starrschlange oder irgendwie so?
Na, weil der Basilisk muss jetzt überhaupt keinen Namen mehr haben, weil er tot ist.
Ja, ja, aber...
Also ich glaube, da sind wir an der Namenfront relativ durch.
Aber ich glaube, das mussten die so machen, weil ich hatte das Gefühl, der dritte Teil ist für mich wie so ein Filler. Weil im dritten Teil kommt Voldemort ja eigentlich gar nicht vor.
Ja.
Und deshalb, ich weiß auch noch, dass der dritte Teil der langweiligste
Azkaban,
war.
Ne?
Ja, Azkaban.
Ist dein Lieblingsteil.
Echt?
Ist aber übrigens von fast allen der Lieblingsteil.
Weil es mein Hassteil ist. Das ist das einzige Buch, wo ich bei den letzten 20 Seiten weggelegt habe aus Langeweile, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Filler.
Das heißt, du weißt gar nicht, wie es ausgeht.
Doch, ich weiß, wie es ausgeht. Aber es hatte nichts mit Voldemort zu tun. Das hat mich so.
Ja, aber Sirius ist ja auch sehr wichtig.
Ja, irgendwie fand ich den
es
auch nicht
quasi,
so gut.
Es ist quasi im Prinzip der Aufbau der Gegenbewegung so ein bisschen, der Unterbau für diesen Teil der Geschichte.
Das kann sein.
Alle hassen ja den zweiten Teil, weil der einfach nur der erste Teil Copy-Paste ist.
Ja.
Da ist halt beim ersten Teil, weil dieser Basilisk und am Ende ist Harry irgendwo unterirdisch mit einer Figur, die Lord Voldemort in sich trägt.
Aber nur ein jüngerer. Ist auch nicht der Beste, stimmt, auch nicht der Beste.
Also, wenn du jetzt am Ende hier rausgehst und gar keinen Harry Potter Teil mehr magst.
Also, mir reicht's. Was da für die Kinder geschrieben wurde, ist eine Katastrophe.
Bei Aurel.
Der Aurel geht jetzt aktiv gegen Harry Potter vor.
Also es geht ja so los, dass irgendwie das kleine Voldemort-Hühnchen in so einem alten Herrenhaus sich mit einem Kumpis trifft und so ein alter Opa, der da auf dem Friedhof, der Friedhofswärter, der sieht dann da hinten in diesem Haus, ich weiß auch nicht, warum dieses eine Haus auf dem Friedhof steht übrigens, es ist ja das Riddle-Haus, also offensichtlich hat die Familie auf dem Friedhof gewohnt.
Die Familie
damals.
Riddle hat da früher gewohnt, ja.
Weil einfach wegen der Gemütlichkeit. Weil das ist doch der Friedhof. Der geht doch über den Friedhof zu
dem
Haus.
Ja. Stimmt, es ist aber alles so unlogisch. Also er passt auf ein leeres Haus auf und ärgert sich dann, dass da drin Licht brennt. Und die treffen sich in einem leeren Haus.
Ja, weil
Haus.
Er denkt, das sind wieder die Jugendlichen.
Ja, aber es ist irgendwie alles.
Die hängen da ab.
Ja. Was soll den kaputt machen? Das ist doch schon kaputt.
Und hier das erste Mal zu sehen David Tennant.
Also Doctor Who. Und Edward ist auch.
Er ist der. Der junge Crouch.
Genau. Ah, ja. Genau. Der ist ja da, der hängt ja da mit Voldemort schon rum.
Ja.
Und mit Wurmschwanz, bevor sie dann den Opa da umbringen.
Ja. Stimmt, dann kennen sie den Oppi. Hm. Ja, ist der Oppi eigentlich ein Zauberer oder? Nee, es war ein Muggel.
Ich glaube, es ist nur ein Friedhofswärter.
Ja, Muggel.
Ja, glaub schon. Und das träumt ja dann Harry Potter. Also Harry Potter sieht ja diese Szene in seinem Traum.
Ja. Ja, genau, das ist mir dann auch erst wieder gekommen, ja. Als er da mit Dumbledore gesprochen hat.
Und wir merken das, weil Hermine Harry und Ron wachbrüllt. Die wohnen ja, die sind bei den Weasleys, ja. Und sie kommt in das Zimmer und stellt sich wirklich vor, die aufwachen!
Classic Hermine.
Wer weckt denn so Leute auf?
So ist sie.
Ich glaube, das stirbt man doch auch, oder? Also ich meine, das ist doch nicht ungefährlich.
Stimmt, ich finde.
Also mal dran rütteln oder so, du brüllst doch nicht Leute ins Gesicht.
Das ist genau dieses Gefühl, das man hat, wenn man so früher von den Eltern geweckt wurde, ja. Und dann in Urlaub musste oder irgendeinen Scheiß.
Mein Vater hat mich mit kalten Waschlappen aus dem Bett geholt.
Oh Gott. Ich weiß nur, das wird.
Nicht oft geweckt übrigens.
Das ist unangenehm gewesen. Genau das Gefühl hatte ich da, ja.
Ich konnte auch nie aufstehen als Kind. War der schlechteste Aufsteher der Welt. Ich habe mich immer noch einmal umdrehen und dann musste man mich 20 Mal wecken.
Vor der Schule auch?
Mhm. Ist ja heute auch immer noch so. Du drückst ja wirklich so oft Snooze.
Oh, bist du so jemand?
Hätte ich fast Zoom gesagt. Snooze.
Mach ich das?
Ja. Du benutzt.
Ich schlaf doch immer aus. Muss ich denn überhaupt mal einen Wecker stellen?
Ja, wenn du einen Wecker stellst, dann wird immer fett abgesnoozt.
Ich finde, solche Leute sind egoistisch, weil man liegt ja daneben und muss sich dann dieses Snooze 100 Mal mitgeben.
Mir macht das nichts. Ich stehe einfach sofort auf, wenn ein Wecker klingelt.
Also auch wenn es nicht deiner ist.
Ja.
Das stimmt. Nils macht dann schon irgendwie, der macht dann schon Frühsport neben dem Bett. Nee, man muss ja auch dazu sagen, dass Nils immer schon eigentlich in 90% der Fälle nicht mehr im Schlafzimmer ist, wenn ich aufwache, weil er senile Bettflucht hat und schon ab 5 irgendwie Zeitung austrägt.
Das ist Alter. Ja, ich sollte mal Zeitung austragen. Bei mir kommt die mir erst so um 7 oder so.
Also das ist ja wirklich so spät.
Ja.
Ja, da ist der Tag ja schon fast vorbei.
Absolut.
So, also wir sind bei den Weasleys zu Hause. Und alle müssen sehr früh aufstehen und keiner weiß, wo es hingeht. Und sie treffen in einem Wald auf Edward von Twilight, der aus einem Baum gesprungen kommt.
Ja. Das ist die beste Story. Vampire! Ja,
das ist sein Entry, dass sie ihn aus einem Baum
springen
lassen. Gut.
Das ist so dieses einfach um mal kurz gleich festzulegen, dass ein cooler draufgehört.
Ja, und er ist auch so ein sportlicher Typ und so.
Aber,
weil während er noch auf die anderen gewartet hat morgens, hat er schon so ein bisschen Klettern geübt oder was.
Also ich finde, es wird dann noch kurze Augenblicke später um ein Vielfaches cheesier, weil dann machen sie so eine Wanderung, oh toll, schön hier, gehen auf die Küste, dann so, wir müssen alle zu dem alten Schuh, dann gehen sie alle zu dem alten Schuh hin, so, ihr müsst den jetzt alle anfassen, okay, wir fassen alle den alten Schuh an und dann wirbeln die so in die Luft, weil das ein Portalschlüssel ist und werden so in so super Atemraumgeschwindigkeit losgewirbelt und dann sagen die Eltern irgendwann so, ihr müsst jetzt loslassen, dann lassen die Kinder alle los und dann werden die so quer über diese Wiese geschleudert, auf diesem Felsen.
Der absolute Todesflug auch übrigens.
Ja. Und nur die beiden Eltern und Edward sind natürlich schon 1000 Mal Portalschlüssel geflogen und kommen so aus dem Himmel gelaufen.
Während die anderen einfach auf die Fresse fallen.
Habe ich mir auch gedacht. Und
ich habe auch nicht gesehen.
Durch die Gegend.
Und es sieht so scheiße aus, wie die laufen.
Wack
das
aus.
Sieht so hammerkacke aus.
Und vor allen Dingen habe ich auch nicht verstanden, wie die anderen das hätten machen können, weil sie einfach gefallen sind.
Und das ist auch so dieses typische Harry Potter-Prinzip, dass es immer so ist, mach einfach.
Ja.
So, alle begeben sich die ganze Zeit in krasse Lebensgefahr. Erklär ihnen doch einfach mal, dass sie dumm moonwalken müssen, damit sie nicht aufs Maul fliegen.
Ja, und dann vor allen Dingen auch, mach einfach, und wenn es dann aber jedes Mal gut ausgehen würde, wäre auch cool, aber die hätten sich halt original alle das Genick brechen können.
Super strange, aber irgendwie bricht sich da und irgendwie sowas passiert, und wenn es passiert, dann macht man halt Zauberei und der Knochen wird wieder geschlossen, aber das finde ich immer so komisch, und dass man immer, du das Gefühl hast, selbst so Ron, der einfach sein ganzes Leben in einer Zauberfamilie lebt, dass er immer wieder überrascht ist, als wäre er der größte Trottel der Erde.
Ja, total.
Ich meine, auch Harry geht jetzt seit 4 Jahren geht er nach Hogwarts, und dann geht er so in dieses Zelt rein und sagt, ich liebe Magie. Also sieht, dass es so ein großes Zelt ist. Einfach völlig schockiert.
Und da habe ich auch mal überlegt, warum wohnen die denn alle so schäbig in diesem Weasley-Haus, wenn die so eine Zelte haben können? Also das Zelt ist viel geiler als deren Haus. Sollen sie doch das irgendwo aufstellen?
Apropos Zelt, bei mir sind
vielleicht
direkt...
Muss ja jemand irgendwie in der Ecke stehen, sich super konzentrieren, dass das Zelt so bestehen bleibt. Und das geht nicht
immer. Das ist ein mega teures Rental.
Ja.
Bei mir sind dann auch erstmal, bei mir sind dann die Rollläden der Verzweiflung runtergefahren an diesem Punkt des Films, weil unsere Gruppe dann durch ein Tor geht, wo lauter Gaukler zu sehen sind und man denkt, das ist auch wie schön ein Zirkus und dann sagt einer, guck mal, es ist Quidditch-WM.
Und ich war so,
so erklärt. Jetzt auch noch eine WM.
Oh, nee, er hasst Quidditch.
Du hasst Quidditch? Ja.
Ach, Quidditch ist ein hammersinnloses Spiel. Und das wird auch in diesem Teil wieder sehr gewahr. denn eine Kleinigkeit, nur jetzt mal zum Spielen, ne, damit wir wieder den Your Daily Dose of Quidditch-Hass hinter uns haben. Was ja in dem Quidditch-Stadion in Hogwarts, ne? Ich habe mich ja schon sehr oft über die Architektur dieses Stadions aufgeregt, weil es so sinnlos ist, dass die Extraplätze in so 8-mal so hohen Türmen wie der Rest des sowieso schon viel zu hohen Stadions sind. Das sind ja so die besseren Plätze in Hogwarts, ne? Auf diesen Türmen. Da sind ja dann so die Lehrer und nicht so die normalen Schüler, sondern so die nobleren Plätze. Bei der Quidditch-Weltmeisterschaft im Riesenstadion ist es so, dass ganz oben die ganz billigen Plätze sind und die in die teuren Logen eingeladen werden, die sind alle unten ganz nah am Spielfeldrand. Ja, was denn nun, liebe Leute? Wir müssen uns jetzt mal entscheiden, ob die Plätze ganz oben die noblen Plätze sind oder ob die Plätze ganz unten die noblen Plätze sind. Wir können aber nicht mal Hü mal Hott machen. Das ist nicht okay und deswegen ist Quidditch kein gutes Spiel.
Hast du vielleicht
mit freundlichen Grüßen in Innsbruck
gewählt. Also, hab ich da noch nie drüber nachgedacht.
Ich stimme dir halt nicht zu.
Also ich finde auch Quidditch eigentlich ein geiles Spiel, weil ich finde es auch extrem gefährlich. Das wie die sich da immer verletzen, ist unglaublich.
Ja, das stimmt. Aber pass auf, die hohen Plätze hier bei der WM sind ja viel, viel, viel höher als die Türme, wo sie bei ihrem Spielfeld in Hogwarts. No. Die sind ja viel weit, also weil bei dem Spielfeld in Hogwarts sind die ungefähr auf der Höhe von diesen, von den Toren.
Ja.
Und bei diesem Ding jetzt, aber bei der WM, sind die ja irgendwie nochmal 20 Meter da drüber.
Übrigens auch nochmal an dieser Stelle Riesenprops an die Quidditch-Arena-Architekten, die bei diesen ganz hohen Plätzen Geländer so auf Kniehöhe
bauen. Das sieht aus wie so eine Mad Max-Welt, so eine Apokalypse-Gladiatoren-Arena oder so.
Wenn da einer mal auf seinen Platz will und sich aus den einem vorbeidrängelt, dann fällt er sofort über die Brüste.
Aber für mich ist es einfach nur eine ganz schlüssige, nachdem wir alle ja schon aus dem Portschlüssel irgendwie in den Tod gestürzt sind, kann man das jetzt ruhig. Also wie ist das ein schlüssiges Gelände? Auch so voll Mittelaltermarktstimmung, so, ne? Da, wo die so ankommen, wo die Zelte sind und
das
so.
Das mögen wir ganz besonders. Met.
Met und Eulen.
Wenn Ronny und Cindy aus Neubrandenburg zusammen Mittelalter spielen.
mein Highlight dann ist übrigens Krumm.
Krumm. Krumm.
Krumm. Stimmt.
Krumm.
Auch ein guter Typ.
Ein guter Typ.
Ja. Ich habe auch hier Krumm-Ausrufezeichen stehen. Und wie sie dann alle aufgeregt sind, weil es der Beste der Welt und so.
Es ist der Beste. Aber das fand ich übrigens gut übersetzt, so dass dann der Ron dann so ein Fan von ihm ist. Der ist ein Künstler und so. Das war irgendwie so, man hat mich irgendwie.
Und sich wieder alle dann so über ihn lustig machen. Ja, er ist dann so, eifert dem so nach. So sehr lustig, ja.
Aber ich habe auch, das Spiel wurde auch, das haben die in dem Film sowieso gemacht, die haben das sehr, so, ich will jetzt nicht der sein, der dauernd aufs Buch zu sprechen kommt.
Ja, aber ist doch ganz gut, weil wir beide haben es halt nicht gelesen.
Aber also deswegen. Ihr müsst euch vorstellen, im Buch, bis man da ist überhaupt und dieses Spiel, so da vergehen, ich weiß nicht, gefühlt 200 Seiten so. Ja.
Und
die haben das so richtig
bam,
bam, bam, bam, bam auf Schlag erzählt. Und ich habe mich wirklich gefragt, wenn ich das Buch nicht gelesen habe, würde ich irgendwas verstehen von dem, was da gerade vor sich geht? Die greifen den Schlüssel, Quidditch-WM, jemand kündigt's an, das ist Quidditch-WM, let's do this. Und dann krumm, er hat gewonnen, fertig, aus. Es würde ja eigentlich nie zwischendrin erzählen, was passiert, das ist einfach nur Szene,
ja.
WM, danach. Plötzlich kommen Leute mit Ku Klux Klan Mützen.
Ja, das ist, glaube ich, auch die Quidditch-WM im Film ist echt nur dazu da, zu erklären, warum da jetzt ganz viele Leute an einem Ort sind. Ja. Also so überhaupt nicht. Ja,
und weil
nicht.
Halt immer einmal Quidditch im
und
Buch
einmal
Film
kurz krumm zu zeigen.
Ja, aber im Buch war das echt ein großes Ding irgendwie. Mhm.
Hast du eigentlich die Bücher vor den Filmen gelesen?
Ja.
Also, und war Quidditch dann so, wie du es dir vorgestellt hast in den Büchern?
Nee, das war tatsächlich dann nicht so geil, das stimmt schon. Bei den Büchern, in den Büchern hast du irgendwie, das ist schon sehr spannend und ja, du kannst es halt auch ausführlicher machen. Du kannst jetzt nicht so ein Quidditch-Spiel so zeigen, dann würdest du eine halbe Stunde Quidditch-Spiel zeigen. Außerdem, habt ihr Dogs of Berlin gesehen? Das war, was ich mir bei diesem Quidditch-Spiel, da haben die so ein Fußballspiel in so einem Greenscreen animiert, das war dieser große, riesen Shitstorm da. Und irgendwie so sehen die Quidditch-Spiele im Film immer aus. Das hätten die einfach nur so, das wäre so eine Renner-Reifen-Werbung oder so.
Ja, gerade vor allen Dingen im ersten Teil. Später hatten sie ja wenigstens noch ein bisschen mehr Geld. Also ein bisschen mehr CGI. So. Also jetzt sieht man ja schon, die WM, da ist ja schon ein bisschen Kohle. Also so, ich fand, das sah schon ganz gut aus, auch mit diesem, was sie dann so mit dem Feuerwerk und so.
Ja.
Weil die spielen, warte mal, Krumm ist aus welchem Land?
Das habe ich mich auch gefragt, aber ich würde mal
war
sagen.
War das nicht Rumänien?
Ist das Rumänien oder haben die einfach Ostblock genannt?
Ist es da, wo die Drachen sind? Nee, die haben Land gesagt.
Stimmt, Rumänien, dann kommen nämlich der Drache.
Ja, genau.
Nee, oder ist ein ungarischer.
Oder waren die aus Bulgarien?
War das ein rumänischer Dornschwanz oder ein ungarischer? Ich weiß nicht mehr.
Sehr gute Frage, ich weiß es auch nicht. Naja, aber auf jeden Fall haben sie ein Land gesagt.
Ostblock.
Und die haben gegen die Iren gespielt, ne?
Ja.
Und die Iren hatten ja dann so ein geiles Feuerwerk und so. So als Effekt, als Reinkommeffekt. Und die Mannschaft von Krumm hatte einfach quasi nur ein riesen Poster von ihm mitgebracht, was dann die Menschen geworden sind.
Stimmt.
Was für mich übrigens die Moral aus dieser ganzen Quidditch-WM ist, ist, schreib dir nie den Namen deines Teams auf die Stirn, weil wenn was passiert, siehst du echt ganz schön doof aus damit. Oh, es klingelt.
Das ist vielleicht
ich
wette,
das ist der Postbote. Zurzeit kriegt man ganz viel Post, habe ich gemerkt.
Nee, wir kriegen vor allen Dingen, weil
für die Nachbarn.
Ja, weil wir im Erdgeschoss wohnen und zu Hause arbeiten.
Same, bei mir selber. Ich krieg,
das ist,
macht mich richtig sauer.
Und ich habe das früher in der alten Wohnung auch gehabt und bin einfach immer nie rangegangen und habe meine Sachen immer zur Packstation schicken lassen.
Ja.
Und Nils hat aber diese Sache, dass er mit allen Nachbarn Freunde sein will.
Scheiße. Ja.
Und es ist aber dann abends ist er dann nicht da und wenn die dann alle kommen, ihre Scheißpäckchen abholen, muss ich dann die ganze Zeit die Tür rennen.
Total.
Vor allen Dingen haben wir den ganzen Flur voller Pakete stehen. Das ist echt, das sind alles Päckchen für die Nachbarn, die
da stehen. Ja, das ist irgendwie auch so, man fühlt sich wie der Weihnachtsmann.
Ja.
Und dann die Postboten schämen sich ja selber schon. Aber meistens meine Postboten, weil ich wohne in so einem Hinterhof und da kann man noch ins Hinterhaus nach ganz oben und da haben die keinen Bock hinzugehen. Das heißt, die klingeln lieber bei mir, als überhaupt
mal hinzulaufen. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie woanders klingeln.
Nee.
Das habe ich völlig aufgegeben.
Sie ist die Abgabestation jetzt.
Total.
Wenn man es einmal etabliert hat.
Total.
Ja, weil die dürfen gar nicht rausfinden, dass man da ist.
Und ich habe auch so Namen, das weißt du, 17, 18 ist bei mir oft auch mal ein Nickerchen-Moment.
Ja, kenne ich
schon
auch
den ganzen Tag. Und dann kommen dann immer die Leute nach Hause von Arbeit und klingeln bei uns und wollen ihre Päckchen.
Oh, es gibt auch nichts Schlimmeres als ein Nickerchen vom Postboten unterbrochen zu haben.
Das stimmt.
Es ist einfach ein Downer.
Ja, total. Oder von einem Nachbarn, der sein Päckchen
abholt. Vor allem, wenn du auch die Hose ausgezogen hast für dein Nickerchen. Dann musst du eine Hose anziehen.
Dann ist es für alle
ein Downer. Du musst eine Hose anziehen, bevor du auf dem Weg zu dir.
Und dann das auch, Nils hat das auch völlig abgebaut. Der geht mit allem zu. Der geht auch nur in der Unterhose zu Tür. Das ist einfach. Die wollen ja was von mir.
Aber mitten am Tag ist es irgendwie so. Die Leute sollen ja ein Bild von mir haben.
Ist das was für uns? Nee. Siehst du? Und dann nicht mal das. Wir haben echt die Päckchenstation hier im Flur.
Das stimmt.
Okay.
So.
Die Moral ist, man sieht scheiße aus, wenn man den Namen der.
Ja, das ist irgendwie, als dann nämlich da die große Sache passiert und die Leute stehen da alle mit so bedröppelten Gesichtern und haben irgendwie so Irland auf der Stirn stehen.
Krumm.
Ja.
Ich finde ja, also jetzt es wird im Prinzip ein bisschen gefeiert danach und dann gibt es ja sofort den Todesserangriff.
Ja.
Das finde ich übrigens auch total lustig, weil daran merkt man auch wieder, dass das auf einem Kinderbuch basiert, weil klingt am super gruseligsten Todesser.
Todesser,
ja. Das ist so,
ich
weißt
muss
es
auch wirklich nachschlagen, weil ich kannte ja die Dementoren, dann habe ich gesagt, die Todesser sind die auch irgendwie so wie Dementoren, bis ich dann irgendwie gelesen habe, nö, so heißt halt die Gang von Voldemort,
Die
nennt sich halt Todesser. Was ist das für ein Gangname?
Ja, es ist auch so sehr
offensichtlich. Wie heißen die auf Englisch?
Death Eater.
Mhm. Klingt ein bisschen cooler.
Ja, aber halt
da,
nur für uns.
So ein richtig guter Gangname ist es irgendwie auch nicht.
Es ist vor allem, du kannst auch gar nichts undercover damit machen oder nochmal so tun eine Weile, als wärst du gut. Weil als Todesser ist quasi klar, okay, wir haben richtig scheiße Sachen
wir
vor.
Wir sind richtig mies,
aber was heißt es auch?
Hells Angels, aber ja.
Ja, ja, kannst du auch nicht mehr. Wobei da ist noch so Angels oder
Hell. Das ist ein cooler Name.
Ja, ist gut jetzt.
Die Engel der Hölle.
Nee,
ist
aber,
cool.
Todesser ist quasi, da ist so klar, dass sie böse sind.
Ja,
weil sie ja noch manchmal auch so in ihrer PR nach außen hin so ein bisschen einen auf versuchen, das ist ja auch so ein bisschen die Story, dass sie sozusagen wir
voll Angst machen.
Ja, aber auch so, wir Zauberer müssen mal zusammenhalten gegen die Muggel und so. Also, weißt du, sie versuchen ja auch Leute auf ihre Seite zu holen. Aber ich finde, mit dem Namen Todesser hast du dir halt da so ein bisschen eine gewisse Zielgruppe ausgeschlossen.
Also, aber ich finde, ne, guck mal, zum Beispiel Dementoren, das klingt gefährlich. Ne? Das ist auch ein Fremdwort und das ist irgendwie so, Dementoren, und so. Ne? Aber Todesser, das klingt ja
nicht. Dementoren klingt für mich die irgendwie im Gericht immer sitzen. Dementi!
Stop it right here!
Ja, und die ganze Zeit super nerven. Ja, was ist denn jetzt wieder?
Aber Todesser, das klingt, sich hat ein Fünfjähriger ausgedacht.
Ausgedenkt.
Ich will dich totessen.
Ja,
was soll das überhaupt heißen, totessen?
Und sie sehen auch aus, wie finde ich, wie jetzt hätte sie ein Fünfjähriger. Sie sehen aus,
wie so Ku-Klux-Klan-Leute
mit so einer hässlichen Maske noch
drauf. Ja, es ist so eine Mischung aus Ku-Klux-Klan, aber auch so ein bisschen Ice White Shot. Also es ist eine ganz unklare.
Das ist halt auch ganz klar Sido, ganz klare Sido-Referenz.
Ja, da hat ja J.K. Rowling viel geklaut.
Stimmt, das muss man sagen. Und als sie dann da langlaufen, ne, da sehen die aus, als würden so 10 Tannenbäume langlaufen, weil die sind auch eine ganz kleine Gruppe.
So Gartenzwerge.
Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Im Buch hatte ich da so eine Riesengruppe gesehen und die kommen da so. Und dann kommen da diese komischen Wipfelmützen so angelaufen. Sah ein bisschen strange aus.
Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum jetzt 10 oder lasset mal 12 Leute sein, die auf ein ganzes Feld von ungefähr 5 Millionen Zauberern treffen und die Zauberer nicht einfach sich gegen die, also sie können doch zaubern, da muss man sich doch wehren. Aber diese 12 Leute setzen da alles in Brand.
Das ist der Überraschungsangriff.
Todesser wurden aufs Übelste verprügelt, als sie einen Überfall auf eine Armee zaubern.
Kamen nicht mal bis zum Eingang.
Wurden aufs Übelste zusammengeschlagen.
Ja, und ich meine, klar, Überraschung verstehe ich, aber Überraschung ist halt, 2, 3 und dann kann man wieder Sachen machen.
Ja.
Also, oder?
Das war alles zu klein, das stimmt.
Nee, und vor allen Dingen war es halt, also ich verstehe nicht, warum sich keiner gewehrt hat, das verstehe ich immer nicht.
Meinst du, es gab mal so eine Szene, die auf dem Schneidetisch, die dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, in dem die Dementoren so hintereinander über die Wiese gelaufen sind und gesungen haben, die Todesser meine ich, und gesungen haben, Todesser, 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 hey, Todesser, Todesser, yeah, yeah, yeah.
Stimmung, Team Todesser.
Was ich bei 7 Zage, ging das nicht so, das 7-Zage-Lied von dem Otto-Film?
Keine Ahnung.
Ich glaube, Todesser.
Ungesehen ist dieser Film, glaube ich, einer der schlimmsten
Filme. Also essen die Menschen Fleisch oder ich kapiere nicht, was der Name Todesser. Essen die den Tod?
Ich verstehe es gerade auch nicht.
Ich raff's überhaupt nicht.
Ich schlag mal kurz nach.
Also es macht ja auch im Englischen, also auch da Dead Eaters.
Dead Eaters. Death Eaters.
Ich schlag das mal kurz nach. Ihr könnt mal weitermachen. Ja. Harry wird ja gleich innerhalb der ersten 30 Sekunden dieses Angriffs bewusstlos und liegt dann wacht erst wieder auf.
Stimmt, das ist auch so absurd. Harry so, der einzige Typ auf dem kompletten Feld, der nicht ohnmächtig werden darf, auch nicht darf. Und das ist fucking Harry Potter. Oh mein Gott.
Und vor allen Dingen, keiner tritt auf ihn rauf oder schleppt ihn irgendwie
allein
weg oder so.
Allein wie oft Harry Potter ohnmächtig wird, der müsste Concussions ohne Ende haben. Der muss absolut hirngeschädigt sein. Er läuft ständig gegen irgendwas und bleibt irgendwo liegen.
Das stimmt.
Genau, Harry bleibt liegen.
Ja, genau. Harry bleibt liegen. Als einziger im Riesenchaos fällt er in Ohnmacht und glücklicherweise an den Ort, wo keiner außerdem auf ihn über ihn stolpert.
Weil vor allem hat es nicht überall gebrannt. Sieht aus, als hätte es alles abgebrannt. Genau. Sieht aus, als hätte es einen Waldbrand gegeben. Nur Harry ist einfach unverbrannt.
Genau. Das ist total krass. Er wacht dann irgendwann wieder auf. Gott sei Dank, wenn alles vorbei ist. hat eine gute Überlebensstrategie, schlafen.
Sie lässt niemanden, sie finden nur Harry nicht.
Das ist genial. Genau, und vor allem, also so wie ich das auch dann da drin kapiert habe, sie fackeln ja alles oder sie brennen ja alles nieder, weil sie Harry auch suchen.
Wahrscheinlich.
Oder weil sie nur Chaos verbreiten wollen.
Ich glaube, sie suchen immer Harry.
Sie suchen doch irgendwie auch Harry. Und als man dann den einen, der da irgendwie schlafend mitten auf dem Weg liegt, nicht findet, fand ich dann irgendwie auch ein bisschen seltsam. Weil nämlich, nachdem dann alle weg sind, kommen Ron und Hermine an und finden ihn sofort. Als erstes. Laufen direkt zu ihm hin und retten Harry. Und fragen ihn, ja, was ist los und so, und er auch nur irgendwie, keine Ahnung,
Bro.
Chaos.
Ja.
Ich hab den Angriff vernappt. Ja.
Powernap.
Und dann kommt ja der Kollege und macht das Todesser-Zeichen. Das ist ja das Coolste. Wenn die dann mit dem Zauberstab auf ihren Unterarm zaubern, dann kommt ja dieses Zeichen in der Luft und das heißt ja, der dunkle Lord ist zurück.
Das Mal.
Ja, das ist ja so, so eine Art, irgendwie so eine Art Schädelschlangen-Nordlicht.
Genau.
Irgendwie.
Ja. So ein bisschen wie so eine Signalpistole.
Ja.
Ja.
Da fand ich ehrlich gesagt ein bisschen cool. Finde ich ein bisschen cool.
Ja, das sieht cool aus, finde ich auch.
Aber ich hab grundsätzlich ein Problem mit Frisuren in dem Film, weil der Crouch, der das macht als erstes, sieht auch schon wieder aus, als hätte er ein lustiges Toupet auf, also der Doctor Who-Typ.
Stimmt.
Sieht irgendwie schon wieder ulkig aus.
Das stimmt.
Das stimmt. Ja, nee, frisurenmäßig haben sie sich ein bisschen gehen lassen alle. Aber,
Ich finde auch Pullover-mäßig, by the way, weil dann sieht man nämlich, dass Ron einen Pullover trägt, auf dem ein großes R ist.
Ja, aber das ist ja, bei Ron ist das ja so ein Running Gag, weil seine Mama die ja alle näht.
Naja, aber wieso näht sie ihm den Anfangsbuchstaben auf den Pullover?
Na, weil er die immer verliert.
Stimmt. Ich glaube, das ist so die Demütigung für Ron, weil die reißt ja auch, Ron hat ja eigentlich auch nur Sachen seiner großen Brüder und Geschwister. Das heißt, die macht wahrscheinlich auf den alten Pullover, muss die erstmal das so von den anderen Brüdern wegmachen und dann Ron drauf. Aber ist ja, ja der Zauberei. Mhm.
Ja, aber die Mutter ist ja sowieso sehr erprobt darin, Ron zu demütigen, das auf stimmt. die eine oder andere Art und Weise. Das ist ja wirklich ihr Hauptaugenmerk als Mutter.
Ja. Ja.
Auch nochmal Props ans Jugendamt. Und,
und ich verstehe nicht mal, warum die Familie so arm ist. Der Mann ist ein hoher Angestellter im Ministerium.
Ja. Aber es sind einfach zu viele Kinder.
Ja, aber so viele Kinder sind es halt
nicht. Die haben ein Eigenheim, der zahlt offensichtlich nicht zur Miete in diesem komischen Fuchsbauloch.
Ja. Also, es gibt auch irgendwie eine Möglichkeit, so Zelte zu machen. Also,
was kosten die Schulgebühren von Hogwarts?
Ja.
Die anderen Brüder, der eine Bruder ist doch ein erfolgreicher Drachen.
Percy. Ach so, ja.
Die erwachsene
Drachen. Ja,
und der andere arbeitet irgendwas anderes Erfolgreiches.
Na, einer ist auch im Ministerium. Also genau. Irgendwie ab Teil 4.
Das heißt,
sie
zahlt
so.
Eigentlich nur noch für 4 Kinder.
Ja.
Und die zwei anderen Kinder, ich glaube, in späterem Teil werden die erst reich mit ihrem Laden. So, das heißt, warum ist diese Familie so arm? Wohin fließt die Kohle?
Vielleicht ist es auch eine Lebensentscheidung, weißt du, so wie Hippies oder so.
Ja, die sparen einfach hart.
Nee, oder so, weil ich habe mich auch oft gefragt, warum die so, weil ein Ding ist ja auch immer, dass die so abgefranste Kleidung tragen, weil Ron quasi immer die von seinen älteren Brüdern aufträgt, aber ich meine, sie haben, bei ihnen läuft ja ständig in der Spüle irgendwie wird da quasi Zauber geputzt.
Ja, stimmt.
Man kann doch auch Zauber nähen oder irgendwie so Klamotten wieder ganz nähen.
Ja.
Aber ich glaube, da geht es ein bisschen um auch so Atmo, damit nicht alle gleich aussehen irgendwie so, ne? Und damit die auch so der Angriffspunkt sind immer, es ist ja immer so dieser Gegenentwurf von den Malfoys.
Stimmt, das stimmt. Das ist auch nochmal eine Frage, was ich, glaube ich, in allen Büchern nie so richtig für mich geklärt wurde. Woher haben die Malfoys ihre Kohle? Hat der ein Geschäft? Hat der Läden? Das habe ich nicht ganz vielleicht habe ich auch was vergessen gerade.
Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich
aber
so, was soll man
Geld
uns das so als alter Adel
manche
erklären?
Manche Familien sind
will.
Einfach reich und manche nicht.
Ja, die sagen doch irgendwann, dass die so adelig wären oder irgendwie so.
Ja, aber das heißt ja, es gibt ja auch diesen verarmten Adel.
Naja, aber die sind halt so geldartig.
Nee, die Malfoys sind auf jeden Fall so.
Wahrscheinlich steckt der auch irgendwo in geldwische Sachen drin und so.
Ja, aber
ich weiß ja auch nicht, ob Voldemort vielleicht seine höchsten Angestellten auch irgendwie versorgt oder was? Vielleicht haben die auch alle so Konten.
Der ist ein richtiger Geier.
Aber der ist ja, also Malfoy ist ja auf jeden Fall im Vorstand von so Hogwarts irgendwas, weil er doch auch dann irgendwann, wenn Dumbledore abgesetzt wird, sagt, alle Vorstandsmitglieder haben unterschrieben. Also irgendwie scheint er auch im Ministerium-Vorstand irgendwo zu arbeiten, so.
Ja, ich weiß nicht, ob der arbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er arbeitet.
Der muss ja seine Kapuze aus regelmäßig zur Reinigung bringen.
Stimmt,
das ist so, da hat er natürlich zu tun.
Stimmt, die lag jetzt auch lange im Schrank.
Eben, die muss ja auch wieder, ne? Passt
übrigens,
die noch?
Das darf man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, der erste Auftritt der Todesser seit sehr, sehr langer Zeit.
Stimmt.
Die werden mutig, nämlich. Das ist, was sie damit zeigen wollen.
Ja.
Die werden mutig, weil der kleine Chicken Voldemort.
Das kleine Hühnchen. Das böse, das evil Hühnchen.
Der Chicken George.
Das ist die Schlange, die nicht einfach frisst.
Nagini, ja.
Und dann sind wir im großen Saal. Und
seit
dann,
BFFs, weißt du, die zwei.
Und dann werden dann kündigt Dumbledore das trimagische Turnier an und dann werden die anderen Teams vorgestellt.
Ja, aber da kommt ja noch diese erstmal lustige Szene, wie Filch rein und raus rennt und wie Filch rennt.
Ja, wie Filch rennt.
Der Hausmeister.
Ja, die Beine so hoch, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das sehr lustig fand, wie er rennt.
Ja.
Ich glaube, er sagt nur Bescheid, dass sie draußen sind.
Und ist völlig außer Atem.
Ja. Ja, aber der sieht auch so einer aus, wie dass er auch seit längerer Zeit keine Morgengymnastik mehr macht.
In der Schönleinstraße sitzt.
Ja. Und dann kommen die, ich habe Französen und Bulgaren, also scheint Bulgaren zu sein, kommen an.
Ja, erstmal kommen die Frauen an.
Genau. Und das ist wichtig. Das
sind die Französinnen. Und die haben so einen starken Auftritt, in dem dann die Chefin erstmal so einen Trupp Tänzerinnen in den Saal kommen lässt, die alle Leute anseufzen.
Naja, das sind ja die Schülerinnen, die ganz normal.
Ja, aber die haben dieser Dance beinhaltet so ein Seufzen alle 5 Meter.
So ein Runterbeugen und Seufzen, ja. Und dann auch mit den Schmetterlingen und so. Und der Film suggeriert auch ein bisschen, dass es eine Frauenschule ist. Ist es aber nicht. Es ist auch eine gemischte Schule.
Das wollte ich, im
Trivia gelesen, im Buch sind es Mädchen und Jungs. Und im Buch reisen auch Mädchen und Jungs an von beiden Schulen. Also auch die bulgarische ist eine gemischte Schule.
Ja. Echt? Ah, ja. Okay. Weil das hat mich irritiert.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass sie das im Film quasi so ganz überspitzt darstellen, damit wir einfach irgendwie Dinge verstehen.
Naja, verstehe.
Ja, aber es ist eigentlich gemischt.
Okay, und da ist auch die Schulleiterin, ist auch so eine 5 Meter Frau wie Hagrid. Also
sogar
groß,
noch größer.
Noch größer, einen Kopf größer als Hagrid.
Wobei auch in unterschiedlichen Szenen sehr unterschiedlich groß beide wieder.
Ja. Habe ich ausgefügelt. Habe ich ausgefügelt.
Und Hagrid ist dann super aufgeregt und vor Aufregung sticht er dann dem Chorleiter sein witzig Flitwick, seine Gabel ja. in die Hand.
Ja, dem.
Klassische Liebe auf den ersten Blick Reaktion. Ja. Wobei ich glaube, die kannten sich irgendwie schon.
Ja, das na, ich überlege gerade.
Ich glaube, ich
glaub, später gibt es irgendwie sowas.
Weil ich glaube, sie ist eine der. Ich glaube, er ist ja nicht halb. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber es ist halb Riese, ja. ist Hagrid, ne?
Keine
ich glaube, oder ist ein kleiner Riese, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, er ist Halbriese.
Ja. Ja.
Und ich glaube, sie ist nämlich auch eine davon. Davon gibt es nämlich ganz, ganz wenige. Das ist das Ding.
Da ist man natürlich im E-Mail-Kontakt. Da
ja, genau.
Da gibt es so eine Facebook-Gruppe.
Für Halbriesen. Ja.
Halbriesen-Dating.com. Ich meine, wie entsteht so ein Halbriese?
Habe ich auch überlegt.
Kommt man ja natürlich
sehr
da
sehr unangenehme Gedanken passieren da.
Ich hoffe, ich sage da nichts falsch. Ich hoffe, ich sage da nichts falsch, dass er Halbriese ist. Sondern ein kleiner Riese oder Halbriese.
Also ich sag mal, spätestens in der nächsten Eulenpost unsere Hörerbriefe.
Ja, 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 denke ich mir auch, da werden die richtigen Potter-Nazis kommen. Und dann gibt es aber hier die Quittung für.
Die Quidditch.
Die Quidditch gibt es hier.
Also erstmal, und dann wird ja quasi, also damit du erklärt so dieses Turnier, wie die, ne, was da die Regeln ja. sind, dass jetzt andere Schulen mitmachen und dass sie der sozusagen die große Ehre haben, dass das bei ihnen stattfindet, bla bla bla, und erzählst also ein bisschen. Und ich dachte mir dann echt so, okay, wir haben jetzt in den ersten drei Teilen wirklich gesehen, dass jede einzelne Sache, die in Hogwarts passiert, jeder Raum, jeder Unterricht, der Wald im Anschluss, alles sind Todesfallen.
Ja.
Und offensichtlich haben sie überlegt, noch so richtig ist die Gefahr aber nicht hoch genug. Jetzt machen wir noch dieses Turnier, wo quasi das Ziel ist, zu sterben.
Ja. Das war so absurd. Das Turnier ist, hat die meisten, in welchem Turnus dieses Turnier stattfindet, weil ich mir so dachte, jetzt machen die plötzlich dieses Turnier. Alle natürlich wie immer.
Ja.
Wie immer, alle. Was?
Ja,
das stand überhaupt nicht im oder so. So. Alle überrascht davon. Und natürlich, die anderen Schulen sind ja offensichtlich total vorbereitet gewesen, sonst wären sie ja nicht angereist.
Also eine Reise muss ja auch geplant werden.
Genau.
Ja. Ja, nee, aber weiß ich auch nicht, wie oft das stattfindet.
Ich glaube, das ist ganz selten. Ich glaube, das ist nur alle 1000 Jahre oder so. So
nee, das glaube ich
alle 1000 Jahre.
Alle 1000 Jahre.
Und dann Krumms Auftritt fand ich dann natürlich wieder bockstark.
Naja, auch weißt du, so die Mädchen kommen so mit Schmetterlingen reingeflogen und die Männer knallen da mit ihren Stöcken und so irgendwie, wie heißt das, wenn man lötet?
Löten?
Nee, das Gespritzel.
Schweiß?
Nee,
Funken?
Funken.
Oh Gott, beim Löten entstehen aber keine. Also, wenn bei dir beim Löten Funken entstehen, dann lötest du auf jeden Fall falsch.
Okay, gut zu wissen. Kleiner Lifehack genau von Nils Buckeberg.
Stimmt.
Passt beim Löten auf, keine Funken. Ja, ich weiß
aber
nicht.
Aber die hatten diese funkenden Stäbe, ne?
Flex. Genau, immer wenn die, auf den Boden auf den Boden geknallt haben, sind so Funken Brrr. Gestorben. Genau.
Ja, genau. Das war zu cool.
War ihr Lied.
Und ich finde der Charakter Viktor Krumm hat den ganzen Film wahnsinnig viel Tiefe bekommen.
Ja.
So, weil also, hatte der überhaupt irgendeinen Sprechtext?
Sehr gute Frage.
Gute Frage.
Also keinen, der irgendwie in Erinnerung bleiben müsste.
Nee,
aber ihm laufen ja die Mädchen immer hinterher, ne?
Bittet ihr nicht am Ende Hermine zu schreiben? Keine Ahnung.
Ich weiß, man hört es auch wieder nicht.
Ja.
Aber ich weiß, das war auch eine ganz komische Dynamik zwischen den beiden. Aber er kam dann ja rein und Ron natürlich, oh mein Gott, jetzt Viktor Krumm.
Ja.
Und ich fand aber, also irgendwie, der Darsteller von Viktor Krumm war irgendwie so ernüchternd. Weil der hat wie so ein trauriger Schlomo gewirkt. Der kam da irgendwie so reingestapft. Und ich habe es nicht ganz verstanden jetzt, was so die Magie an dem Typen ist. Warum jetzt irgendwie alle auf den stehen oder so.
Das ja, weil das so ein harter Sportler ist.
Das fand ich übrigens toll.
Der ist, glaube ich, so ein Rooney.
Ja, aber der hat Schulkarriere geschafft, mit Profisport zu kombinieren. Da war ich beeindruckt.
Na, wobei wir ja auch nicht wissen, was hinter den Kulissen, ob der nicht vielleicht auch mal gute Noten kriegt, damit er quasi, weißt du, so, weil der Trainer dann.
Absolut.
Das ist ja auch wichtig. Absolut. Ich habe übrigens über das Trimagische Turnier eine Info.
Okay.
Zunächst wurde der Wettkampf alle 5 Jahre durchgeführt, da aber, ach so, die Todesrate unter den Teilnehmern nicht mehr verantwortbarerweise anstieg, kam lange kein Turnier zustande. Erst nach über 100 Jahren konnten die Verantwortlichen der drei Schulen und die zuständigen Vertreter des Zaubereiministeriums sich über geeignete Sicherheitsvorkehrungen einigen. Also erstmal, fette Props, hat ja richtig gut geklappt, die Sicherheitsvorkehrung. Zweitens, wer hat sich denn dafür eingesetzt, dass die Todesfalle weitergeführt werden muss? Und dann fand ich aber auch gut, also es sind, und das wusste ich auch nicht, es sind immer nur diese drei Schulen gewesen.
Ah, ja.
Also ich dachte so, dass die sich irgendwie, ne? Aber es sind immer nur die drei Schulen.
Ich verstehe.
Die drei größten europäischen Schulen.
Ah. Aber ich verstehe den Anlass nicht so richtig. Warum,
ich auch nicht.
Also warum macht man dieses verdammte Turnier? Es ist wirklich fürchterlich anzuschauen. Es ist gefährlich, du hast die ganze Zeit Angst, dass die Leute vor dir sterben. Es ist wie so ein Gladiatorenkampf.
Na, und du kannst es du kannst es auch gar nicht angucken, weil ein Teil ist unter Wasser. Da siehst du niemanden. Ja. Die sehen die erst in die Aufdauer. In dem scheiß Labyrinth sehen die niemanden. Was ist der erste? Ach ja, na gut, die Drachen. Ja gut, da hätten wirklich alle sterben können.
Ja.
Also, das ist
aber die Leute jubeln ja immer. Also denen scheint die Gefahr irgendwie sehr
aber können sie dann nicht, also ich meine, es kann doch auch nicht so schwer sein, sich einfach mal ein anderes Spiel einfallen zu lassen, wo man nicht stirbt.
Stimmt.
Also, ja,
wenn sie schon Quidditch alle spannend finden, dann ist natürlich dann ist das natürlich nicht harmloser, das große Turnier.
Ja, ich finde es aber also was ich toll finde an dem Film, ist, dass wir mal so einen Blick nach außen, also von Hogwarts raus, dass so andere Schulen mit dann so dabei sind und was dann so passiert, auch mit dem Ball und so. Das finde ich schon irgendwie cool. Und dass wir jetzt werden wir halt Teenager, deswegen müssen natürlich auch Liebesgeschichten passieren und so.
Ja.
Es ist ja auch, ich meine, die Liebe ist ja das zentrale Thema dieses Films. Das erste Mal wird sich ohne Ende verliebt. Und zwar irgendwie jede Figur fängt an, irgendwen oder irgendwas zu lieben.
Ja.
Das ist ja tatsächlich der
irgendwen oder irgendwas.
Alles.
Harry Potter und die Liebe müsste dieser Film, oder Harry Potter und die Pubertät müsste dieser Film heißen.
Und dann kriegen wir zwei neue Charaktere vorgestellt, Bathemius Crouch und Mad-Eye Moody.
Jetzt geht's ab. Mad-Eye Moody, Mann. Der,
Und Mad-Eye Moody ist ein Auror und ich verstehe erst, was Auroren sind, seit hier diese Beast-Sache. Also hier die
Fantastic
die neuen
Beats,
Filme. Ne? Ja.
Ja, aber genau, aber dass die in den Büchern wurden, die glaube ich schon.
Ja.
Nee.
Ich glaube, ich habe es einfach immer ignoriert, sozusagen, wenn ich die Filme vorher gesehen habe. Und diesmal war es mir so, ach, das ist also auch ein Auror, den kenne ich ja aus den anderen. Also weil das irgendwie dieser Job nicht in den Filmen nicht so riesig sonst vorkommt.
Das war eigentlich so ein Kriminalbulle. So ein,
genau, das ist eigentlich so eine, ist eigentlich hier der innere Dienst. So. Also nee, nicht innerer Dienst, sondern die innere. Also hier die, gibt es auch bei der Polizei immer diese, die sozusagen intern ermitteln.
Ja.
Genau, die beiden werden vorgestellt. Bathemius Crouch ist ja der internationale Magiebeziehungen oder irgendwie so.
Ist Crouch, nee, ist doch der Innenminister, ist das nicht der Innenminister?
Ja. Ach so.
Nee, vielleicht
ist nicht der Innenminister. Der Innenminister ist ein anderer.
Ja?
Der Innenminister ist doch der, der das immer nicht glaubt, der danach.
Nee, das ist ja der Direktor vom Ministerium.
Was? Ah ja.
Das ist der Direktor des Ministeriums.
Der das nicht glaubt, der da am Schluss kommt. Nein. Der ist doch der Innenminister.
Wahrscheinlich ein anderes Wort nur dafür, ne?
Nicht direkt der Direktor auch des Innenministeriums?
Na, irgendwie der Crouch ist irgendwas mit internationale Beziehungen. Also der ist quasi der. Wahrscheinlich Außenminister eher,
ja.
Genau. Also nur, dass sie das Wort nicht benutzen.
Ja.
Ja. Und der ist ja irgendwie, da ist auch so unklar, auch mit dem Schnurrbart und so, ist etwas unklar, wo so seine Positionierung.
Meine Güte.
Ja, aber irgendwie ist er ja auch nicht wirklich böse, ist ja auch mit diesem schlimmen Sohn und so, ist ja alles nicht so gut gelaufen alles, für ihn.
Ja.
Aber was ich bei Mad-Eye Moody gut finde, der ja ein cooler Charakter ist irgendwie, so mit so einem elektronischen Glasauge, das die ganze Zeit so autonom durch die Gegend guckt und deswegen auch entgegen dem anderen Auge sich bewegt. Wurde der andauernd schielt quasi.
Mhm.
Was ich bei dem gut finde, der kommt dann so vor ganz Hogwarts in die große Halle, wird vorgestellt von Dumbledore, ist jetzt auch irgendwie hier und so, ja, hallo, freut mich und ist auch so, wirkt so ein bisschen grumpy und so. Und dann soll man direkt checken, dass er auch ein kleines Trinkproblem hat, weswegen er zur Flasche greift. Aber da das Trinkern natürlich peinlich ist, will er nicht, dass es alle sehen. Und auf der Bühne in der großen Halle dreht er sich halb mit dem Rücken zu den Leuten, um aus seiner Flasche zu trinken. Das ist natürlich der beste Ort, um das heimlich zu machen.
Ja, absolut. Was macht der da wohl gerade? Ich glaube, der guckt nur, wo er herkommt. Ob der Weg noch da ist.
Stimmt.
Und ich mag immer so Charaktere wie er, von denen man so, auch die Schüler dann so ein bisschen Angst haben, aber er hat so das Herz am richtigen Fleck.
Ja.
So diese.
Aber da möchte man ja jetzt nicht spoilen.
Doch,
aber
können wir.
Er ist zu keinem Zeitpunkt ist er Mad-Eye Moody.
Ja, das ist halt die Frage, da diskutieren die Leute übrigens auch im Internet, ob das in den Filmen genauso ist, dass er es von Anfang an ist.
Weil im Buch ist er von Anfang an nicht
Mad-Eye Moody.
Ja, und
in den Filmen wird halt diskutiert, ob er es quasi erst ab der Mitte ist. Also
das habe ich mir auch als Frage aufgeschrieben,
ich habe mir das auch als Frage
wurde,
und
nicht gecheckt habe.
Und deswegen habe ich es nämlich auch gegoogelt, weil in den Filmen ist es so, dass er ab so der Mitte ungefähr, weiß jetzt nicht, ich glaube, ab kurz vor der Wasserherausforderung, nenne ich sie jetzt mal liebevoll, weil er da dann nämlich plötzlich immer diese Zungensache macht, ab da an.
Ah, das ist sehr interessant, aber ich dachte, er ist es von Anfang an nicht, weil er gerade diesen Drink nimmt und er muss diesen Vielsafttrank trinken, damit er.
Das habe ich nämlich auch nicht verstanden.
Deshalb trinkt er das so
Hektisch, das habe ich nämlich auch nicht verstanden, weil ich dachte, Und dann dachte ich irgendwann, okay, vielleicht ist quasi dieser Matt ein Moody so dafür bekannt, dass er trinkt und das nutzt der andere, damit es dann nicht so auffällt sozusagen. Weil nämlich er macht irgendwann diese Zungensache, die ja der, ne? Dieses, ich weiß nicht, ob er eine Schlange channelt oder was er denkt, was er ist.
Einen Monat zusammen gewohnt, damit sie sich so gegenseitig Ticks abgucken?
Ja, ja, genau. die macht er erst ab der Mitte des Films und dann gibt es ja auch diese eine Szene, wo die im Wald dann dem Papa sozusagen, dem Crouch, Crouch begegnen und er guckt ihn an und sieht das mit der Zunge und erkennt, dass es sein Sohn ist.
Oh, das deswegen wird er ja übersehen. Umgebracht. Geil.
Und deswegen dachte ich erst, und dann habe ich das gegoogelt, ab wann ist er bla bla bla, und da wird echt hart diskutiert, weil alle natürlich sagen, na, es ist wie im Buch von Anfang an, sagen, nee, im Film haben sie es anders gemacht, weil es ist ja, sie machen ja ein paar Sachen anders im Film als im Buch.
Ja.
Deswegen kann das schon sein, aber so richtig ist es so ein bisschen unklar, aber weil er ja auch am Anfang netter ist zu Harry Potter, als er sein müsste, wenn, also so bei ein paar Sachen.
Ja, das hat mich auch irritiert.
Genau.
Aber
ich weiß nicht, wie das im Buch ist, weil das habe ich halt noch nicht gelesen.
Buch ist er auch nett zu ihm, weil er quasi so sein Vertrauen bekommen will, um ihn dann da so hinzulocken. Das war auch im Buch ein sehr verwirrendes Verhältnis von den beiden.
Naja.
Weil ich mir dann auch so finde.
Weil es nicht so durchziehen, ne? weil dann, sonst wäre es auch schon zu früh aufgefallen, deswegen, aber dann wirken die falsch gelegten Fährten manchmal so ein bisschen, dass es gar keinen Sinn machen würde, dass er das dann machen würde. So.
Was ich nicht so richtig checke, ist, wenn er es von Anfang an ist, wieso schleppt er dann die Kiste mit, in dem der Echte drin ist?
Genau,
also die kann er auch dann einfach irgendwie verbuddeln.
Nee, die braucht er, glaube ich. Ich glaube, achso, verbuddeln. Aber ich glaube, der muss am Leben bleiben, damit der Trank wirkt.
Ja, aber dann vergräbt er den irgendwo im Wald. Muss er doch nicht die ganze Zeit mit sich rumschleppen.
Aber wenn
muss
er ihn im Wald vergräbt, würde er ja sterben.
Ja, da kann er doch sich irgendwas ausdenken.
Dieses. Nee, aber das ist halt, deswegen hatte ich gedacht, vielleicht machen die es im Film dann anders, dass er ihn auch erst sozusagen in Hogwarts erst überwältigt hat und dann in seinem Büro in der Kiste versteckt sozusagen. Aber es ist unklar, also man ist sich da nicht sicher, aber ich dachte so, dann hätte ich es halt interessant gefunden, wenn er diese Zungensache von Anfang an gemacht hätte und nicht erst so mittendrin, weil ich dachte, das ist jetzt für uns Zuschauer der Hinweis, ab jetzt ist er das.
Aber wahrscheinlich, damit wir
gut.
Damit es uns nicht sofort auffällt, hat er es dann nicht gemacht. Oder kann natürlich auch sein, dass dem Darsteller Moody das erst nach der Hälfte des Drehs gesagt wurde, dass er das mit der Zunge mal machen soll.
Ja, ja, dass er quasi das selber nicht wusste, dass er besessen ist. Ach so, ja, hätte ich dann vielleicht ein bisschen anders gespielt. Danke für die Info, Leute.
Sorry.
Und dann so super sauer. Ja, du hättest ja mal das Buch lesen können. Habt ihr die Bücher gesehen? Die sind so dick. Kleine Eskalation. Ich fand übrigens noch interessant, kleines Trivia, dass der Mike Newell, der Regisseur, der ja nur diesen Teil gemacht hat, 1 Million Euro, Dollar oder Pfund oder was auch immer bekommen hat, während Chris Columbus, der das davor gemacht hat, zwei davor, 10 Millionen bekommen hat.
Ich würde mich auch richtig verarscht vorkommen, wenn ich nur 1 Million Dollar
habe. Hat er dann auch nur diesen machen dürfen? Man hat sich dann wieder von ihm verabschiedet?
Weil er, ja, aber das war wohl geplant, weil er sollte quasi, weil er eben so Liebesfilme sehr gut kann, er hat auch 4 Hochzeiten in den Todesfall zum Beispiel gemacht, er sollte quasi diesen Übergang von den Kindern zu Teenagern, wo
das
so
ist ja der Liebes-Harry Potter.
Genau, das ist ja so ein bisschen der Teenie.
Es ist ja auch gut, dass er nur diesen gemacht hat.
Dabei ist es das beste Buch.
Ja?
Naja. Ich bleib dabei.
Ich freue mich auch
total. Ich glaube, mir hat es am besten gefallen, weil ich fand immer, ich finde immer.
Das Turnier auch eine geile Idee so.
Also alles, was ich an Harry Potter immer gehasst habe, war alles, was außerhalb von Hogwarts ist. Das war immer so, ich wollte direkt, am liebsten alles übersprungen, bis direkt zu Hogwarts. Mhm. Und dieses Turnier ist total Hogwartsig.
Ja,
also du bist halt, alles geht um Hogwarts, du spielst dann darum und so. Das ist irgendwie, und der ist viel unterwegs in den Folgen, in Hogwarts selbst, was immer so spannend ist, weil du mir dir dann vorstellst, wie es da aussieht und so. Ja. Und deshalb fand ich das Buch, glaube ich, am geilsten.
Ja, du hast recht, ich finde es auch immer interessant, wenn die so in London einfach sind. Das ist so.
Das sagen wir nicht, okay, London. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie boring.
Kennbar, ja.
Na, auf jeden Fall hat dann Matt I. Moody seinen ersten Unterricht und es zeigt direkt, was für ein ausgebuffter Pädagoge er ist, weil er den Kindern eine giftige Spinne ins Gesicht zaubert.
Ja. So.
Und den übers Gesicht laufen lässt.
Da komme ich dann wieder auf die Idee, dass es doch vielleicht von Anfang an Crouch ist,
weil er den ja auch
quält.
Ja, er quält ihn und bringt ihn am Ende noch um. Also sie besprechen die 3 unverzeihlichen Flüche und ich muss irgendwie beim Mitschreiben gepennt haben, weil bei mir steht die 3 unverzeihlichen Grüße. Ganz sehr lustig. genau, die 3 unverzeihlichen Flüche, die deswegen unverzeihlich sind, und dann fand ich die Begründung so merkwürdig, nicht weil sie besonders gemein sind, sondern weil man für immer nach Alcatraz nicht, sondern Azkaban kommt.
Azkaban kommt, ja.
Ja.
Ja, aber was
ist unverzeihlich.
Ja, und dieser.
Dafür übrigens relativ oft benutzt alle 3.
Ja, ja, das finde ich. Und ich finde es auch so, ich finde es auch unglaublich, es ist so eine Chancenungleichheit. Ja. Weil wenn ich als Auror gegen so einen crazy Motherfucker Todesser kämpfe und der ist völlig geil. Weil man darf auch nicht vergessen, wie einfach Avada Kedavra ist. Jeder Idiot kann den machen. Diese ganze Avada Kedavra.
Das ist einfach nur so, ich finde auch, jemand umbringen sollte viel komplizierter sein und man müsste noch irgendwie
Bizeps anspannen.
Ja, oder irgendwie noch, weiß ich nicht, ein Stück Haar von dem oder irgendwie so. Ist ja zum Beispiel auch wahnsinnig kompliziert, dass sich jemand irgendwie nicht verknallt, aber jemanden umzubringen ist halt wirklich sehr leicht.
Jeder kann die und deshalb verstehe ich nicht, warum dann dürfen die Auroren diese Flüche nicht benutzen. Das ist doch irgendwie, wie kämpfe ich denn dann gegen die?
Oder dass es da nicht irgendwie so eine Art Aufhebungsfluch gibt oder irgendwie so, dass man sie so.
Ist zu einfach.
Ja. Und dann kommen wir, dann muss ich eine Kernfrage stellen, eine Kern-Harry Potter-Frage. Ja. Also, es ist ja quasi, er ist ja der Junge, der überlebt hat, ne? Weil Voldemort hat Avada Kedavra an ihm angewendet und er ist nicht gestorben, weil wahnsinnig alte Magie, und zwar die Liebe seiner Mutter, die sich quasi so dafür gesorgt hat, dass er nicht. Aber jetzt mal, ist sie die erste Mutter, die jemals geliebt hat? Oder wie ist da die Situation, dass das diese wahnsinnig alte Magie, was bedeutet das? Weil es gibt doch andauernd Liebe und gerade Mutterliebe und so. Es muss doch andauernd dann jemand nicht gestorben sein, deswegen.
Ich glaube, das ist so dieses klassische, da hat alles gestimmt. Da war die Connections, Timing hat gestimmt. In dem Moment, hat sie einen Zauber eigentlich aktiv gesprochen? Oder ich glaube, oder sie hat
irgendwie... Sie hat sich da irgendwie nur so dazwischen geworfen.
Ja, ich glaube, sie hat irgendwie ihre Magie released und ihn damit irgendwie beschützt. Und ich glaube, dass Harry Potter mit Voldemort... Nee, die hatten am Anfang nichts gemeinsam. Da wurde ja erst dann was zwischen denen übertragen. Ja.
Naja, er ist ja ein Horcrux.
Ja, jetzt ist er ein Horcrux, ja. Das war ein Unfall. Das war ein Unfall.
Ja, aber das ist ja passiert, während er versucht hat, ihn umzubringen. Also seit der Baby ist
quasi. Ja, stimmt. Also davor war eigentlich nichts da.
Aber vielleicht gibt es vorher nicht so viele Voldemorts, die versuchen, andere Leute zu töten. Ja. Deswegen wird diese Mutterliebe-Zauber nicht so wichtig.
Ich glaube, es war einfach besonderes Timing, finde ich. Ich glaube, es hat sie auch aus Versehen gemacht. Also es war ja nicht ihre Absicht. Ja,
also sie wusste gar nicht, dass es geht, glaube ich.
Ist die Mutter nicht ein Muggel?
Schlammblut, mein Freund.
Ja, reiß dich zusammen.
Sorry, ihr habt mich schon bei Hogwarts verloren, aber ich wollte irgendwie noch Teil des Gesprächs bleiben.
Nein, ich frage mich halt so, weil ich habe auch das Gefühl, dass da so ein bisschen wischiwischi immer drüber geredet wird, weil so richtig hat es mir halt sich mir nicht erklärt, warum er überlebt hat, weil immer wenn das Thema ist, wird quasi immer gesagt, es ist sehr alte Magie und das ist nicht immer so ein leichter, okay, aber was ist denn da jetzt
was die
alte
Magie? Was echt komisch ist, weil eigentlich ist bei Harry Potter nichts... Es ist eigentlich nie so, dass zufälligerweise irgendwelche Zauber oder Flüche gerade der Story nützen.
Stimmt eigentlich.
By the way, übrigens, ich finde, dass Mad-Eye Moody sein Drinking-Problem relativ schnell in den Griff bekommen hat, weil wir sind eine Szene nach der großen Halle und jetzt trinkt er schon im Unterricht. Vor den Schülern, einfach holt die Flasche raus, trinkt einen Schluck, du, ist gerade wieder Zeit und so, ohne das zu verbergen, ohne sich umzudrehen oder so.
Stimmt.
Hat er irgendwie schnell abgelegt, diese Problematik.
Ich glaube, vielleicht war er nervös aufgrund dieser Riesenhalle. So, da war er so ein bisschen, aber wir wissen ja nicht mal, ob es Mad-Eye Moody war.
Ja, aber selbst
oder,
dann.
Ab dann war es vielleicht Mad-Eye Moody. Weil ab dann war er ja grausam, vielleicht war er in der Halle noch der nervöse Moody, der wirklich so, oh, jetzt kann ich so vor so vielen Menschen sprechen. Ja. Und ab der Klassenzimmer Szene war er dann Mad-Eye Moody's also alias Crouch.
Weil er dann kein Problem mehr hat, vor einen zu trinken, oder was?
Ja, weil dann macht er das einfach so crazy motherfucker-mäßig, weil er denkt, das gehört dazu.
Verstehe.
Ich weiß es nicht.
Verstehe.
Aber du hast recht.
Aber das fand ich, weil es war einfach nur eine Szene später und ich war bis dahin ja immer noch von einem Drinking-Problem ausgegangen. Also das fand ich schon sehr erstaunlich.
Vor allem ist er dann in der Kiste ja eigentlich auf den Zug da unten. Das ist das eigentliche Problem.
Vor allen Dingen, wenn es wirklich wenn er von Anfang an nicht mehr ein Moody ist, sondern das Trinken wirklich die ganze Zeit nur eben dieser wie heißt der Saft?
Ich glaube, Vielsafttrank, oder?
Ja, Vielsafttrank ist. Dann hätte er auch mal irgendwann ein anderer Lehrer so, warum trinkt er eigentlich immer aus diesem sehr merkwürdig aussehenden und auch so ganz hektisch immer? Immer so, als jetzt der letzte Moment, wo er es noch
so. Ja, stimmt, Timing.
Ja. Also gerade Snape, der doch immer so alle am Beobachten ist, hätte das doch mal aufhören müssen.
Das stimmt.
Naja, auf jeden Fall. Und was ich, wisst ihr, was ich auch interessant fand? Ich weiß nicht, vielleicht, da könntest du vielleicht mit dieser Buchsache helfen.
Dieser Buchsache.
Nach dem Unterricht, also wo er diese drei unverzeihlichen Flüche erklärt, hat Neville PTSD und steht im Flur und guckt so in die Ferne aus dem Fenster und hat als gerade Leute, also bin mir nicht sicher, ob ich da nicht noch Jahre ein Bettnässer bin. Und dann holt ihn Mad-Eye Moody zurück. Mr. Neville, ich will, kommen Sie mal mit, ich zeig Ihnen was. Ich zeig dir was hat er ihm da gezeigt?
Ich sag dir, was er ihm gezeigt hat. Das ist das, was er ihm gezeigt hat, ist dieses Kraut, was später dann Harry benutzt hat, um weil er hat ihm so ein paar, er hat so getan unter dem Mantel, dass er ihm so, ja komm, ich bring dir ein paar Sachen bei, ein paar coole Kräuter. Er weiß, Neville interessiert sich für Kräuter. Und damit hat er so einfließen lassen.
Damit du nicht mehr
lassen.
Böse bist auf mich.
Ja, genau, ja. Ich kann dir so ein bisschen helfen. Und da hat er so ein bisschen einfließen lassen, dieses Kraut, was dann Harry später gegessen hat, um dann schwimmen zu können.
Ich bin richtig begeistert gerade, weil ich habe das gesehen und dachte, scheiße, das kriegen wir bestimmt nicht geklärt, weil das irgendwie wieder so ein, das haben die vielleicht im Drehbuch verpeilt oder eine Szene später vergessen oder irgendwie so, aber dass du mir das jetzt erklären kannst, macht mich sehr glücklich.
Was ich euch auch mal erklären kann, was mir nämlich auch aufgefallen ist, was für mich ein riesen Baustelle in dem ganzen Film war, Igor Karkaroff, also der Direktor von Viktor Krumm, ist doch, als sie gesagt haben, wer jetzt in diesen, man darf seinen Namen reinschmeißen, bla bla bla, und die haben diesen Potter stehen lassen. Dann gab es doch die Szene, als Igor Karkaroff in den Raum gegangen ist, um die Türe zu schließen hinter sich.
Ja.
Und es wurde doch nie im Film besprochen, warum der da rein ist, oder?
Doch, der hat ja Harry Potters Namen reingeworfen.
Nein, das war doch nicht Igor Karkaroff.
Aber er ist doch ein ehemaliger Todesser. Ich dachte, dass er vielleicht für... Ach so, es war
nicht. Mad-Eye Moody hat doch
den... Ich dachte, die arbeiten zusammen.
Nein!
Ah, okay, dann weiß ich es
auch nicht. Der ist doch eigentlich ein guter mittlerweile, der Karkaroff.
Achso, ich dachte, der tut nur so.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, und da können dann vielleicht die User dieses Podcasts dann irgendwie korrigieren, aber ich meine, dass im Buch noch stand, dass er das bewacht hat, nämlich, damit niemand das machen kann. Irgendwie sowas.
Ah, bei Karkaroff
und der hat
ja, ich dachte dann so am Ende so, naja, vielleicht war der irgendwie, hat der mit Moody unter einer Decke gesteckt und hat dann quasi, okay.
Deshalb fand ich das im Buch, in dem Film so strange, dass sie das nie erwähnt haben, was der in diesem Raum gemacht hat.
Guck mal, Nils leeres Gesicht. Weißt du, wovon wir reden?
Was?
Diese Szene, als der Karkaroff
ist. Weißt du, der Chef da von dem Krumm.
Ja, ich weiß, wer Karkaroff ist.
Okay.
Und der war ein Todesser?
Ja, der war früher
ein Todesser. Aber sagen die nicht mal, dass Snape ein Todesser war oder so?
Snape
war auch ein Todesser. Aber er war auch ein Todesser. Es gibt doch diese Szene im Gericht, wo er in diesem Gitter dann Namen preisgibt.
Ach, das ist Karkaroff, oder was?
Ja, das ist Karkaroff.
Das habe ich überhaupt nicht zusammengebracht.
Okay, das sollte man wirklich verstehen.
Als ich den da in diesem Käfig gesehen habe im Gericht, war meine einzige Frage, ist in Azkaban die Mode lange schwarze Haare?
Nemo. Es ist halt deswegen, weil es der gleiche ist.
weil Sirius ja auch die gleiche Frisur.
Nee, Sirius hat aber schon gute Locken.
Aber der hatte auch so Locken.
Sirius ist der schlecht gecastete Mann aller Zeiten.
Ich habe das überhaupt
nicht von dem so enttäuscht gewesen.
Ich habe das gar nicht gecheckt, dass
der sieht wahrscheinlich im Buch auch so aus, aber ich finde den irgendwie doof.
Ich check das jetzt gerade zum ersten Mal, dass das, aber...
Das ist Karkaroff und der war ja quasi sozusagen, der war früher Todesser, deswegen war er im Gefängnis und hat sich dann aber freigekauft, weil er quasi gesnitcht hat also Voldemort und seiner Crew. Und zum Beispiel erzählt hat, weil es gab ja ganz viele Leute, die als dann Voldemort keine Macht mehr hatte, so getan haben, als hätte Voldemort auf sie diesen Imperialus heißt der, glaube ich, Fluch, wo man andere andere einfach machen, was du sagst. Ja. Und das hat ja Moody auch erzählt. Das Schwierige war quasi, nachdem Voldemort aufgegeben hat oder nachdem Voldemort gestorben ist oder vermeintlich, wie ihr wisst, dass ganz viele einfach behauptet haben, dass sie im Imperialus-Modus sozusagen für Voldemort diese schlimmen Dinge gemacht haben. Und das Schwierige war herauszufinden, wer lügt und wer nicht lügt. Ist so ein bisschen, so, ein bisschen so eine Nazi-Sache.
Ja, man hätte ihn noch einfach diesen Veritas-Drang einschalten. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, also wenn der Karkaroff, der war offensichtlich ein Todesser, warum kann der dann nochmal Schuldirektor werden? Also da hatten selbst wir für Weltkriegsnazis höhere total. Einstiegs.
Aber ich fand es auch so eine totale Parallele übrigens, ne? Ansprüche, eben dieses, oder? Um dieses später klären, wer sagt, wer nur Befehle ausgeführt hat und wer sagt, dass er.
Die 68er sind ja auch nur entstanden, weil die ganzen Gerichte und Unis und alles noch voll war mit irgendwelchen alten Nazis, die da irgendwie Pöstchen bekommen haben. Und
Pöstchen?
Und da wieder
ganz kleine
und
deswegen, Pöstchen.
Das ist ja, darauf spielt es ja dann auch ein bisschen an, als dann im späteren Teil Dumbledores Army gegründet wird. Dass der Widerstand immer von unten kommen muss, weil die Strukturen.
Aber das fand ich halt ganz interessant, diese Idee, dass sozusagen, nachdem das Schlimme weg ist, rausgefunden werden muss, wer hat wirklich nur Befehle befolgt, was halt hier im Imperialusfluch. Aber stimmt, mit dem Veritas-Trank, aber man hätte ja einiges mit dieser nur einmal vorkommenden Zeituhr auch klären können, die Hermine hat. Von daher können wir damit eigentlich gar nicht erst anfangen.
Wieso ist eigentlich, als Neville dann da rausgeht und seine posttraumatische Belastungsstörung hat, wieso sieht das Fenster eigentlich aus wie er? Er geht da an so einem Fenster vorbei, das dann so weint, da weint das Fenster von draußen Regen gegen das Fenster und dann soll es aussehen, wie das Fenster weinen, das ist sowieso schon so bescheuert. Und das Fensterglasbild sieht aber aus wie Neville. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Habe ich jetzt gerade wieder irgendeine Anspielung?
Ich weiß überhaupt nicht, was du gerade hast.
Ich glaube, ich weiß nicht, bei Hogwarts ist so ein Borderline-LSD-Trip. So
ja, das glaube ich auch.
Da passen sich die Fenster dir an.
Das glaube ich auch.
Ich habe mich... Ach nee, Nils, willst du? Ich habe wieder mal eine allgemeine Harry Potter-Frage. Aber.
Achso, ne, dann machen.
Wie sind eigentlich Zauberstabregeln? Weil Dumbledore macht oft was ohne Zauberstab, einfach nur mit seinen Händen.
Freaking Magic. Okay. Der ist einfach ein Boss. Ich finde es wirklich auch so, ich finde es auch so geil, dass ich weiß, es gibt die Szene, in der er das Licht anmacht und dann macht er irgendwie so, als wäre das so voll das Meisterwerk, was er da gerade macht. Das hat mich irgendwie irritiert, dass so der mächtigste Zauberer der Welt, dass es für den so ein geiler, dramatischer Act ist, irgendwie das Licht anzumachen.
Ja. Also da, ich habe da auch eine Frage. Dumbledore und Licht, ne? Das ist
es werde Licht, das ist so eine Gottsache.
Das ist jetzt die seltsamste Beziehung, die es gibt. Ja. Weil hier in Hogwarts zum Beispiel, wenn er eine Rede in der großen Halle hält, dann macht er einmal so eine Schwenkbewegung mit dem Arm und alle Flammen dimmen runter, damit er irgendwie da. Genau, so.
Das meine ich gerade.
Ja. Im ersten Teil zum Beispiel, Straßenlaternen, braucht er einen extra Zauberstab für.
Mit dem er
die Laternen einzeln aussaugt.
Das ist Elektrizität.
Das ist der Illuminator oder so.
Genau, das ist Elektrizität, weil er kann quasi die Elektrizität wegnehmen. Und da macht das ja mit Feuer in dem Ding.
Ja, also das.
Und ich glaube, das
analoges Licht.
Und ich glaube, das hat für. Ich glaube, er hat so ein Hogwarts-Alexa irgendwie, weil er. Das ist ja so ein. So Hogwarts macht er ja mit so Bewegung alles. So. Und ich glaube, das ist irgendwie so kalibriert auf ihn.
Ja, aber ich habe ja schon öfter, also zum Beispiel, könnt ihr euch an die Szene erinnern, wo die Schwester von Harrys bösem Onkel aufbläht?
Ja.
Im Wohnzimmer? Ja. Ganz am Anfang, die Tante.
Ah, ja.
Und das ist ja auch ohne Zauberstab. Da guckt er sie böse an und sie fängt an aufzublenden. Also mir ist nicht ganz klar, wann man die braucht und wann nicht.
Aber auch, genau, stimmt auch Harry aus, wenn sich Magie so zum ersten Mal zeigt, dann passiert, ich glaube, dass der Zauberstab so ein bisschen dazu da ist, um so Magie
zu channeln
und das so zu richten, weil die Magie kommt ja aus dem Magier und nicht aus dem Stab, sonst könnte auch jeder Muggel zaubern.
Ja, und dann ist es, glaube ich, wenn du den Stab hast, der für dich bestimmt ist, ist deine Kraft nur stärker, weil zaubern kann man ja mit allen Stäben.
Genau.
Ah ja, okay.
Stell ich mir jetzt mal so vor. Paket.
Ich hoffe, das ist jetzt UPS. Ich warte auf was. Okay. Naja, aber diese Zauberstabregeln, weil manchmal zeigt man, aber du hast natürlich recht, Dumbledore ist natürlich als Direktor von Hogwarts, hat ja schon auch noch ein paar mehr Skills als die Schüler, sodass er vielleicht, und du hast recht, dass Hogwarts quasi so ein magischer Ort ist, dass man da vielleicht auch
so
Sachen.
Und ich vermute, dass jemand wie Dumbledore, dass der seine Magie so anders richten kann. Also der braucht nicht, der hat den Stab klar für so komplizierte Sachen, aber ich glaube, weil der an sich als ausgebildeter, fertiger Zauberer ist er in der Lage, Magie ganz anders einzusetzen als jetzt der normale 0815 Schüler von Hogwarts.
Ja,
das auf jeden Fall.
Aber ist euch aufgefallen, und das hat mich in dem Film die ganze Zeit irritiert, dass Dumbledore wird eigentlich wie so ein seniler Trottel dargestellt, weil immer wenn was passiert, Harry, du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass er so, der ist die ganze Zeit entsetzt. Der mächtigste, schlauste Zauberer der Welt ist die ganze Zeit von allem entsetzt. Der sieht nichts kommen. Ja. Nichts. Das kommt komplett.
Und wird auch dann super schnell uncool.
Ja.
Also so, dass er dann nicht, wenn er es schon nicht kommen sieht, wenigstens so.
Das komplette Turnier ist ein einziges Himmelfahrtskommando. Und jeder Idiot sieht doch das, was da nicht stimmt. Wie kommt Harrys Name da rein? Harry, hast du deinen Namen da rein? Harry,
ja,
so Harry
sagt, wo er ihn so am Kragen nimmt und so, hast du deinen Namen da reingeworfen? So super panisch. Also erstmal beruhigen wir uns alle wieder. Weil eigentlich so, man denkt, Dumbledore müsste eigentlich der sein, der so immer so seine Coolheit behält und so, ne? Aber überhaupt nicht.
Dann steht er an dieser Schüssel und schmeißt so seine Gedanken in den Topf. Ich hab viel zu viel Zeug. Mega dement und die ganze Zeit ist er entsetzt und so, ich hab zu viel Shit im Kopf. Ja,
aber wie er das auch so rauszieht, wie so ein Drogi. Ja.
Und die anderen stehen so irgendwie rum, so, oh shit, Mann. Dumbledore hat die Kontrolle verloren. Also das kommt nicht so richtig rüber. Und dann
wieder am Bonbons lutschen. Ey, was ist denn mit dem
eigentlich? Stell dir vor, du ziehst da aus.
Ich einen interessanten Case, den will ich aufmachen, ob Dumbledore vielleicht
Dumbledore
so
ist nicht sauber.
Stell dir vor, du ziehst da aus in die falschen Erinnerungen raus und sagst, ach fuck, ich hab schon wieder meine EC-Karten nochmal rausgezogen.
Ja. Also
irgendwie. Wie weißt du denn, dass du genau die richtige Erinnerung aus dem Kopf ziehst?
Ja, zum Beispiel hat er sich die Erinnerung rausgezogen, dass das Trimagische Turnier eine Todesfalle ist und wir das hier nicht machen sollten.
Er wirkt mega dement. Man muss es leider wirkt tatsächlich Dumbledore in dem Film dement und es macht keinen Sinn, dass er nicht merkt, dass es okay, hier stimmt was nicht. Sein Name ist im Ding. Wie hat das jemand geschafft? Er hat auch den Zauber gemacht. Das ist auch nochmal das Ding. Wenn er so mächtig ist, wie hat denn Mad-Eye Moody es geschafft, seinen Namen da reinzuschmeißen? Das ist doch anscheinend so schwer.
Ja, das ist auch eine Sache. Das wird uns ja so, sogar nochmal bewiesen, indem die Weasley-Brüder versuchen, mit einem anderen Zauber den so zu verarschen. Ja. Ne?
Und was genau passiert, das war auch mir nicht ganz klar. Warum, wenn der Name drin ist, was genau passiert, Harry Potter im Nachhinein noch auszuschließen? Was genau ist die Folge?
Ja, und weil da guckt nämlich dieser Crouch Party, ist
Party.
Dann so, genau, kommt dann so vorne zur Kamera Ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Warte. Man geht mit dem Feuerkelch einen bindenden magischen Vertrag ein.
Ja, was passiert sonst?
Hä? Gibt es dann Anwälte, die muss dann irgendwie so Vertrags?
Vor allem, ich habe nämlich gesagt, weil die sagen ja, es darf keiner unter 10 oder so, darf da irgendwie seinen Namen reinwerfen.
Keiner unter 17. Vierjährige Kinder dürfen halt nicht
mit. Und dann fliegen da alle Zettel raus, dann fliegt auch der Zettel von Harry raus, der ja unter 17 ist. Also ist das ja schon der Vertragsbruch. Da sagen sie wieder, nee, der Vertrag muss eingehalten werden.
Da müsste eigentlich der Kelch auch so schlau sein zu wissen, nee, den nehme ich jetzt ja natürlich nicht, genau. Weil.
Aber ist das nicht so ein bisschen das Ding, weil ich habe immer, wenn man jetzt so ein deutscher Beamter wäre und du würdest auf Hogwarts und diese komplette Zauberwelt gucken, und das ist ja auch irgendwie, dann würdest du durchdrehen, weil das ist so alles so unordentlich, es folgt alles so seltsam gesetzt, es sieht aus wie ein Schweinestall.
Ja, ist wirklich
die
so.
Die Treppen sind auf keinen Fall TÜV geprüft.
Genau, das ist so, es folgt so.
Ich meine, kein Wunder, dass du Lois Umbridge später aufräumt. Ja,
absolut. Das kann ich nicht verstehen.
So geil, dass wir hier plötzlich so Ministerienfans sind. Ja, genau. Also das ist echt nicht okay, was da läuft. Ich meine, was ich aber auch noch so total unverständlich war, und das ist immer so ein klassisches, in Filmen reden die Leute nicht miteinander, ist, dass dann Ron auch so super wütend ist.
Ja,
dass
Mann.
Harry, weißt du, Harry die ganze Zeit so, warum bin ich da jetzt drin? Mann. Und dann Ron so, also dass du das deinem besten Freund nicht erzählt hast.
Echt fies, stimmt.
Ja.
Stimmt.
Und dann reden die, und dann ist es jetzt, also dieser Streit, der vermeintliche, eskaliert ja dann so sehr, dass Ron irgendwie Harry nur noch Sachen über Hermine sagt, die dann aussetzen, dass ihr bekloppt oder was?
Boah,
das hat überhaupt keinen Sinn. Und dann erst, nachdem er fast vom Drachen getötet wurde, ach so, jetzt glaube ich dir, dass du deinen Namen nicht freiwillig da reingeworfen hast.
Auch gut ist übrigens die Journalistin von dieser Klatschzeitung, Harry Rita so Skeeter. Super übergriffig in so eine kleine Treppenkammer zieht.
In so eine super kleine
aber
Kammer.
Aber cooler Joke, weil sie sagt, fühlt sich doch wie zu Hause, weil er hat ja unter so einer Treppenkammer gewohnt.
Das stimmt.
Aber wenn so eine ältere Frau so einen kleinen Jungen irgendwo so reinzerrt und sagt, so, jetzt erzähl mir mal alles. Das finde ich schon irgendwie leicht unangenehm.
Das war wirklich unangenehm.
Aber ich hätte auch gern so einen Blog, der immer neben mir so schreibt.
Sie war tatsächlich.
Und der dann auch so durchstreicht.
Sie ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsrollen, weil ich fand es irgendwie cool, der Zauberstift so mitschreibt und sie so ausfragt. Ich finde es irgendwie.
Das finde ich auch gut. Dass es auch so eine Feder ist.
Und dann offensichtlich gleich so sinnbildlich mitschreibt, weil er meinte dann zu ihr, ich habe gerade auf Englisch gesprochen, his eyes are glittering from the demons of his past. So.
Ja,
Also dass sie während ihm Fragen stellt gleich in so einer Lyrik das dann aufschreibt, fand ich irgendwie cool.
Ja, aber dieses, dass wenn der Name da reingeworfen wird, dass man einen bindenden Vertrag eingeht, denke ich so, wer denn mit wem und warum?
Super strange.
Und vor allen Dingen, wer sind denn, wie sagt man so schön, irgendwie, wo kein Kläger, da kein, also wer wäre denn dann die Person, die das einfordert, wenn Harry jetzt nicht antritt?
Der Hüter des Grals.
Ja, der Topf kriegt dann so einen Schnurrbart und
die haben eine ganz perverse Beziehung zu so Gegenständen, der Kelch, der Hut, die entscheiden alles. Die ganze, alles, was sie machen, wird von Gegenständen entschieden.
Ich habe das ja vor einer Woche, ich habe immer Kübel geschrieben.
Kübel.
Der magische Kübel. Das war schon sehr spät, als ich hingeguckt habe.
Dann kommen wir zu einem der wahrscheinlich allerbesten Effekte in diesem Teil. Der Effekt war so gut, dass der in einem späteren Teil dann nochmal richtig gemacht wurde, quasi so verbessert wurde.
Jetzt bin ich gespannt.
Im darauf folgenden Teil. Und zwar versucht, weil Harry ihm immer Briefe schreibt, versucht jetzt Sirius aus Not mit Harry Kontakt aufzunehmen.
Ach ja, stimmt.
Um mit ihm zu sprechen und macht das, indem er sein Gesicht aus dem Feuer gucken lässt.
Ich habe kaum was erkannt.
Er ist quasi die Asche, also er besteht aus der Asche, aus der Glut, genau. Und in darauf folgenden ist er einfach ein Hologramm.
Genau. Ja. Es sieht so scheiße aus, wie dieses Feuer spricht, sozusagen.
Ja.
Und das so sein Gesicht sein soll und so gar nicht nach seinem Gesicht aussieht.
Genau, man hat kaum irgendwas erkannt. Es hätte immer noch ein normales Feuer sein können. Na, so ein Bilderrätsel, erkenne Sirius.
Absolut,
oder so.
Genau.
Ja, total.
Das fand ich.
Das war einfach nur irgendwas, das sich bewegt.
Das war so beeindruckend schlecht, das war wirklich der absolute Hammer.
Ich habe auch nicht verstanden, warum er so kurz angebunden war.
Er sah so ein bisschen aus wie das Master Control Programm in Tron und der war irgendwie von 1982
Stimmt.
Ich habe hier stehen die Bibel der magischen Welt. Aber ich weiß nicht mehr, warum ihr
auch. Ah, es gibt, glaube ich, so ein Buch oder so. Meinst du das vielleicht?
Das muss irgendwie im Film passiert sein.
Ist das nicht erst
der magische Prinz?
Oder das Bild der magischen Welt? Ach, keine Ahnung. Macht weiter.
dann war das mit dem Brief war davor, als er die Taube bekommen hat. Weil das fand ich einen guten Joke.
mit Achtung, der Eule, der mit der Fremde.
Ja, mit der Fremde. Ja,
bestimmt. Ah ja, hier ist genau. Also Hagrid nimmt Harry mit zu einem Date.
Ah ja.
Um ihm quasi die Drachen zu zeigen.
Ja, strange.
Aber diese merkwürdige, also erstmal muss ja in jedem Teil mehrere Male in den verbotenen Wald, der mittlerweile einfach der Wald, wo jeder reingeht, heißen sollte.
Der Wald ist am Arsch, Mann. Ja.
Und dann nimmt er quasi Harry mit und verbindet es, also um ihm die Drachen zu zeigen, verbindet es aber gleichzeitig mit einem Date mit der Chefin vom französischen Dings. Ja. Da bringt er auch irgendwie, hat sich die Haare gekämmt und hat eine Blume dabei und so. Und Harry super awkward die ganze Zeit unter dem Mantel dabei, während die beiden so miteinander flirten.
Harry, komm bitte mit, komm mit in die Scheune. Ich
zeig dir mal zwei verschiedene Sachen heute.
Einmal Spanner. Ja. Zeig dir zwei Drachen heute.
Das war echt total gut. Und dann.
Natürlich zeigt er ihm den gefährlichen.
Ach so, Drachen. Genau. Und die ganze Schule ist ja sauer auf Harry.
Genau.
Weil alle denken, er hat sozusagen gecheatet.
Genau.
Und dann finde ich cool, dass sie ihm immer wieder hinterherrufen: Schwindelpotter. Im Deutschen. Das ist so geil, weil sie wahrscheinlich irgendwas mit Cheating sagen im Englischen. Und sie rufen immer Schwindelpotter.
Die haben alle so riesengroße Potter-Stings-Buttons, die zum Teil auch animiert sind, so magisch animiert.
Ja.
Und die finde ich aber ganz schön cool. So ein Potter-Stings-Button finde ich irgendwie auch cool.
Ja.
Hätte ich mir auch sofort ans Revier geheftet.
Und wo Cedric dann gleich so, ja, also das war überhaupt nicht meine Idee. Ich habe auch gesagt, wir sollen die da nicht tragen. Aber Cedric ist ja noch, der ist ja noch sehr nett eigentlich.
Und da ist aber zum Beispiel, als er dann so am Hof, dann geht es so darum, wie so alle so gegen ihn sind und so. Und dann wird er auch so ein bisschen von Malfoy outgecallt. Und Malfoy, während er ihn outcallt, hängt so mega cool in einem Baum ab. Like no one ever dachte, dass das eine coole Ecke wäre, um so ein bisschen abzuhängen. So.
Ja,
der sitzt
total.
Da so super verkrampft in dieser Baumkrone. So, hey Potter, was machst du denn hier?
Ist übrigens das Highlight an allen Filmen ist immer Potter. Hey Potter. Als wär das an sich schon so genau so. Hey Potter.
Wie er das so ausspricht. Immer so. Sag mal, jetzt Malfoy spielt, also Draco Malfoy spielt in dem Teil gar nicht so eine riesen Rolle. Ne? Nee.
Ich finde es eher erstaunlich, dass Malfoy bis jetzt in allen Teilen.
Den hätte ich gerne mal flirten sehen, weil der sich für ein Date für den Ball sucht.
Weil ich habe Malfoy ja immer so als den, der ist ja im Grunde genommen der böse Counterpart zu Harry irgendwie.
Also der Schulbully, ne?
Genau. Aber der ist halt bis jetzt in jedem Teil eigentlich auch der Mega-Idiot. Der wird wirklich immer als ein totaler Volltrottel.
Bis zum Ende aber.
Der vor allem Angst hat und immer so ein Schisser ist und so, wird immer so dargestellt wie so ein.
Also typischer Bully. Eigentlich so die Zauberer-Version von Harrys Neffen. Cousin.
Und jetzt in dem Film zum Beispiel.
Dudley Dursley, oder wie heißt der?
Dudley Vorname.
Dann ist nämlich bei dieser Szene so, wo er kommt dann auch vom Baum runter, von seinem coolen Thron im Baum, steigt er hinab zu uns niederen Lebensformen und disst dann Potter noch so ein bisschen und dann kommt Mad-Eye Moody, um so ein bisschen, steht so Potter bei und will das Bullying irgendwie so bestrafen und verzaubert Malfoy dann in ein Frettchen. Und dieses Frettchen springt direkt dem einen Typen in die Hose.
Nein, er zaubert ihm in die Hose. Steckt ihm quasi. Er steckt einem Minderjährigen ein Frettchen in die Unterhose.
Das einer seiner Klassenkameraden ist.
Aber eigentlich finde ich, das spricht ja ein bisschen für die Buchversion, weil sowas. Dass er sowas einfach so macht, auch so Kinder und Frettchen dann so ein bisschen gemein sein, zwar für Harry Potter, aber kommt mir eher vor wie was sozusagen dieser Crouch-Sohn machen würde, weil der die Regeln dem scheißegal
sind.
Ja,
genau.
Die Lehrerregeln.
Ja, das stimmt.
So, ne?
Das stimmt, aber trotzdem dieses mit dieser.
Weil ja dann auch McGonagall so ankommt, sie kennen doch die Regeln und der würde die ja nicht kennen.
Den steht in die Hose stecken und die hauen ja dann noch alle nach dem Frettchen, aber das sind ja diese beiden Kumpels von Malfoy, die ja eigentlich immer alles
Goyle
machen, was er will und so. Das war irgendwie nicht.
Ja, die sind auch richtig dumm.
Goyle und Crab.
Crabby und Goyle, genau, stimmt.
Der muss sich doch eigentlich freuen, wenn Malfoy bei ihm in der Hose ist.
Ich finde es übrigens so lustig, wenn ich jetzt gerade so dran denke, es gibt ja dann, also jetzt geht es ja gleich los, ne? Die erste Challenge sind die Drachen.
Ja.
Das ist ja es gibt ja sicher irgendein organisatorisches Team hinter diesem trimagischen Semester, die halt auf die, also gucken, dass alles zur richtigen Stelle irgendwo ist.
Ja.
Die wahrscheinlich irgendwer sich irgendwie versucht hat, das Leben zu nehmen, als er erfahren hat, es sind vier Spieler. Okay, Leute, wir brauchen vier. vierten Tag. Stimmt eigentlich. Du hast recht. Man muss so schnell alles auf vier Leute umdenken. So.
Stimmt.
Okay, wo kriegen wir jetzt den vierten Drachen schnell her? Leute, denkt mit.
Weil die ziehen auch dann diese einen vier. Einen neuen Drachen.
Ja, nur to do.
Weil dann wurde ja der dann abgegradet unten vorher. Aus? Wurde unten dann ein kleinerer Drache zugeholt? Oder wurde oben erst die Reihe durch den gefährlichsten erweitert?
Wahrscheinlich hatten ja sie nur noch den gefährlichen noch dabei. Keine Ahnung.
Das ist überhaupt bei dem ganzen Turnier, weil du sagst Abend vorher. Das, offensichtlich ist das Turnier das ganze Jahr. Das Turnier streckt sich über das ganze Jahr.
Ja, stimmt, du hast recht.
Das heißt, es wird nur sehr komprimiert erzählt.
Und haben die anderen dann auch Unterricht, die zu besuchen?
Ja, ja. Ja, ich glaube, auch Harry hat ganz normal Unterricht. Ich glaube, dass
ja, die sehen wir ja im Unterricht, aber ich sehe die Französin.
Genau, ich glaube auch, dass die ganz normalen Unterricht haben. Ja. Und das ist eben, was mit mir auch, klar, weil die Schuldirektoren der Schulen sind ja dann in den anderen Schulen nicht da.
Da ist ja dann ein Jahr einfach Pause oder
was? Nee, ich vermute, dass da irgendwie das dann so mit einem Ersatzlehrer weitergeht. Ich, das alles
also wir steigen jetzt in die Bürokratie.
Da sind wir deutsch genug, um da einfach mal zu hinterfragen, wie es eigentlich im Schulsystem in unserer Zauberwelt vor sich geht.
Also mich interessiert es nicht.
Gehen wir erstmal zur ersten Prüfung. Drache, dem ein goldenes Ei geklaut werden muss. Und das ist in so einer Art Eisbärengehege, wo die Kämpfer dann jeweils zu ihrem Drachen, gegen den sie kämpfen sollen, rein müssen. Und in der Mitte ist das goldene Ei und der Drache ist in so einer Kette und so. Und dann müssen die da irgendwie versuchen, dem zu entwischen. Die Kette von Harry Potters Drachen reißt im ersten Moment, als der Drache daran zieht.
Ja. Und zwar nicht mal besonders stark.
Ja.
Also da war kein TÜV dran. Ja, nee. Das war auch so, ach so, ja, wir hätten die mal probieren sollen, die Kette. Ja. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass man nicht eine Kette so magisch machen kann, dass die der Drache nicht
zerreißt. Ich sag's dir, ein deutscher Ingenieur schafft's, eine Kette zu machen ohne Magie, die dieser Drache
total reißen. Oder hier wie mittlerweile die Fahrradschlösser in Berlin, die benutzt werden. Ja. Die sind besser. Ja.
Allerdings.
Der musste sich nicht bemühen.
Nee, überhaupt nicht. Das war wirklich das der absolute Hammer.
Ja. Ich finde es so lustig, weil uns auffällt.
Und dann sind die ja, dann gibt es ja diesen Kampf, also Kampf oder diese Situation halt mit Harry und dem Drachen an Hogwarts oben. Ja. Und die
Nie
Arena ist ja
der
super
Drache
weit
immer
weg.
Fliegt und dann klettert.
Ja, das. Aber ich finde auch gut, dass die sind ja alle in dieser Arena, die so ein bisschen neben Hogwarts ist, also nicht genau auf dem Gelände, dass da nicht auch mal einer der Zauberer sagt, du, ich nehme mir mal kurz einen Besen und flieg mal rüber, ob da alles okay ist. Sondern alle sitzen dann da, ja, sind die jetzt tot?
Aber da, lustigerweise, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das ist so wie so Logiklücken, die das Hirn automatisch selber vervollständigt. Ich denke mir halt bei allen trimagischen Prüfungen immer, dass bei den Leuten gerade irgendwo durch Zauberei so eine Art Live-Übertragung auf so einer Zauberleinwand, die aus dem Nichts erscheint, gezeigt wird, wo man die ganze Zeit sieht, was passiert.
Mhm.
Ich weiß nicht, aber das hätte man ja gut zeigen können.
Ja, aber anders geht's ja gar nicht.
Oder
ja
auch
nicht
so eine Regel, dass sie sich nicht einmischen dürfen, weil sie als Lehrer einen magisch bindenden Vertrag auch mit irgendeinem anderen Kübel haben, dass sie während des Turniers nicht eingreifen. Weil, weißt du, so man könnte ja mal, also zumindest mal rüberfliegen, gucken. Auch die Frage ist ja dann auch nicht ganz klar, ob die wiederkommen, weil die fallen ja da beide runter, könnten ja jetzt tot sein. So, und dann sitzen halt alle so ein bisschen und warten.
Stimmt eigentlich. Die warten
so ein
nur.
Ja, da könnte man ja, weiß nicht, Snape oder Dumbledore mal kurz auf den Besen und.
Stimmt, aber nee, Dumbledore ist viel zu mehr sehr damit beschäftigt, die ganze Zeit.
Oder auch Rita Skeeter, weißt du, so am Mitschreiben, was passiert hier gerade? Auch sie bleibt im Stadion.
Ist wahrscheinlich auch super ätzend, da so Tickets für gekauft zu haben, und aber die Meister sitzt eigentlich nur rum und alle starren
und
so ein bisschen ins Nichts.
Und die fette Action passiert auf den Hausschindeln. Puh, ich fand es übrigens ganz cool, die Szene. Ich mochte die Szene. Ich fand die, auch wenn du natürlich recht hast, dass der mal fliegt, mal klettert und so, aber wie die ganzen Dachschindeln runterfallen und so, ich fand das echt gut.
Ich fand, der Besen sah ein bisschen billig aus. Der Feuerschweif oder so heißt der, der hat ja diese komischen goldenen Dinger da gehabt und das hat sich natürlich darin dann so komisch verhakt.
Ja, das stimmt.
Komplett sinnlos.
Aber ich fand es das fand ich ganz gut, wie der Drache da so lang klettert und die Dinger da so runterreißt und so, das fand ich gut.
Ich fand das auch gut, ich fand nur, bei dem Besen hat man tatsächlich, als Harry dann das erste Mal drankommt und den runternehmen will und er dann verhakt, sieht man, dass der gar nicht verhakt und er jetzt aber so tun muss, als würde er verhaken.
Ja, stimmt.
Weil man denkt so, okay, ja, du hast ihn. Was, du hast ihn nicht?
Weil ich dann auch lustig fand, als Harry dann wieder auftaucht, ne, der ist ja dann so, und dann kommt er plötzlich aus dem dass sein Besen stottert. Also als wäre das so.
Aber wie so ein Motor.
Ja, genau. Ja. Ja. Das war ja auch so. Ach so, ja,
aber das ist doch, weil der hat doch gebrannt hinten, der Besen.
Es ist deswegen der beste Besen zu der Zeit.
Ja, das stimmt.
Aber wenn wenn die Haare vom Besen brennen, dann ist die ganze Flugstatik im Arsch.
Porsche unter den Besen.
Und dann wird groß im Common Room von Gryffindor gefeiert und endlich glaubt Ron Harry, dass er sich nicht mit Absicht töten lassen wollte.
Gott sei Dank.
Und alle gehen auch so aus dem Raum, damit die beiden sich vertragen können.
Das fand ich auch total lieb. Das war super strange, oder? Das war
dass die beiden älteren Brüder alle sogar bitten.
It's over.
Ja.
Und alle verlassen den Raum. Also die Szene hat mich langfristig genervt. Ja. Stimmt, das war richtig seltsam.
Ja, das fand ich auch so.
Und dann sieht Harry ja dieses schöne Mädchen.
Cho Chang.
Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, Harry hat verlernt, wie trinken geht.
Was hast du eine Szene erzählt?
Sie sitzen irgendwie so am Tisch, irgendwie beim Essen oder so.
In der großen Halle?
Ich glaube, es ist in der großen Halle. Und er sieht sie irgendwie und es ist so, die ist aber toll und so, bla bla. Und dann guckt er sie so an und trinkt und lässt aber den Mund dabei auf.
Stimmt.
Und dann das ganze Getränk fällt aus dem Mund wieder heraus, weil Wasser nicht in der Luft bleibt.
Aber war das für euch nicht so, als ihr euch erstmal verliebt, dass ihr erstmal vergessen habt, wie trinken geht?
Tagelang.
Für viele ist das ja auch eine ernsthafte Gefahr.
Ach, Infusionen habe ich gebraucht für ein paar Wochen. Sag mal, die Cho Chang wird in den Büchern erst dann gezeigt, weil die gab es, glaube ich, im Film, weil in den Büchern gab es die Cho Chang schon vorher. Die ist aus Ravenclaw und da war er immer verliebt in sie und deshalb wurde das schon so vorher mit ihr aufgebaut.
Ich glaube, man sieht sie aber erst in dem Teil, aber schon mal vorher, aber ich glaube erst in dem Teil. Das finde ich auch so ein bisschen schade, auch mit Cedric und Luna später, dass sie erst in den Teilen auftauchen, wo sie eine Rolle spielen, dass man die vorher noch nicht so sieht, so wie Neville, den man aber auch schon immer sieht.
Aber Cho Chang hat man vorher schon gesehen. Das war so eine, lieber auch vorher schon verliebt.
Achso, dann meine ich ja.
Ich war auch nicht verliebt bei den Büchern immer. So jeder, der das gelesen hat, war dann immer in Cho Chang schon lange verliebt.
Und waren dann auch alle traurig, als sie sich wieder getrennt haben?
Sie und Harry?
Ja.
Stimmt, waren die dann mal zusammen? Nee.
Die waren zusammen.
Aber nur ganz kurz.
Die sind im nächsten Teil zusammen.
Ah, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, da war man traurig. Also ich bin auch nach wie vor natürlich kein Genie Weasley-Fan. muss sagen, ich war da immer Cho Chang-Fan. Aber gut.
Naja, müssen sie selber wissen.
Das muss er wissen.
Alt genug.
Ja.
Oder vielleicht nicht.
Ich glaube noch nicht.
Ich habe hier zu stehen, das scheint es eine Szene gegeben zu haben. Hogwarts ist sehr hübsch. habe ich offensichtlich mal. Gab es mal einen Drohnenflug? Aber wahrscheinlich so haben die das ja so geschmückt, kurz vor diesem, also wenn dann so Winter ist und so, vor diesem Ball, wo Ron seinen sehr hübschen.
Also sind wir schon beim Ball?
Also bei mir, ja.
Also die Vorbereitung, weswegen ja auch dann.
Ja, der Ball ist ja mittendrin. Ich dachte quasi auch, eigentlich müsste man erst das Turnier machen, dann den Ball. Da wir aber wissen. Klingelt schon wieder? Ja. Ach, lustig. Da wir aber wissen.
Weihnachtszeit.
Da wir aber wissen, dass ja dann am Ende jemand stirbt, mussten sie den Ball natürlich dramaturgisch irgendwo in der Mitte machen.
Stimmt. Ich fand den Ball. Nee, stimmt. Und dann hatte erstmal jeder seine Dates, ne? Und dann Harry hat ja sie, Cho Chang konnte ja nicht. Dann
genau, sie wurde ja schon von jemand anders gefragt.
Ja. Es geht Schlag auf Schlag. Und dann hat Harry und Ron hatten ja dann diese Zwillingschicks am Start.
Genau.
Die Petrels-Sisters, glaube ich, irgendwie so. Ist das irgendwie?
Die im Buch eineige Zwillinge sind im Film nicht mal verwandt, die beiden
Schauspieler. Echt? Waren die nicht verwandt im Film? Aber da muss ich sagen, die wurden von diesen zwei Jungs behandelt. Das hat mich richtig sauer gemacht.
Das fand ich auch
ätzend. Jetzt bei den Mädels, bei dem Double Date oder was?
Ja. Also da kann man doch mal, also wirst du mich halt ansonsten auch mal, nein, aber so ein bisschen, wie kommst du denn auf die dumme Idee, ne? Also so irgendwie ganz unhöflich war der Ron.
Ja, aber die beiden Mädels sind aber auch nicht gerade irgendwie der Sonnenschein, der Ausgeh-Sonnenschein für die beiden Jungs.
Das sind zwei 14-jährige Jungs, wenn die scoren wollen, dann müssen sie sich ranhalten. Also ich fand das eine Frechheit.
Wissen anscheinend, die sind ja eben 14. Die Jungs brauchen immer ein bisschen länger. Die wissen auch noch nicht so richtig, dass sie scoren wollen.
Und da kommt ja zum ersten Mal so richtig für den auch letzten doofen Zuschauer, dass irgendwie Hermine und Ron eine Sache haben.
Stimmt. Aber vorher kam noch, als so richtig Partystimmung aufkommt an dem Ball und dann plötzlich dieser Davis Warwick, der Professor Flitwick, Stage dived. Der wird dann doch so rumgegangen und feiert so richtig.
Und Pulp spielt.
Und plötzlich, diese Rockband kommt und so. Ich
Pulp.
Dachte so,
ist es Pulp? Ist Pulp.
Keine Ahnung, nicht erkannt.
Ich bin mir sicher, wer der Film
heutzutage. Ist Pulp.
Doch, Common People Pulp.
Das war doch nicht Jarvis Cocker in diesem
offenen Rockstar-Hemd. Doch, doch, das war auf jeden Fall Jarvis Cocker.
Das ist ja krass. Ich habe den immer viel speckiger in Erinnerung. Was? Ein richtiges Hemd.
Und da ging es dann richtig ab. Da haben die dann da richtig abgegroovt. Und das fand ich so, das fand ich dann so ein bisschen ulkig, dass dann so die Lehrer so beim Dancen so gezeigt wurden. Und so.
Was mich wirklich wahnsinnig gemacht hat an der Szene, ist der Zauberwalzer.
Wie der jetzt aussieht.
Na, der Walzer, den sie da vorher tanzen, der hat mich irre gemacht, weil ein Bestandteil dieses Walzers ist nicht nur, dass man alle 10 Sekunden die Partnerin einmal hochhebt und sich so dreht dabei, sondern dass man alle 5 Sekunden die Führhand wechselt sozusagen. Ah. Also die haben immer so die eine Hand am Rücken, die andere Hand fest, die andere Hand und dann wird immer gewechselt, andauernd.
Yeah.
Das ist so part of the dance. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mein OCD nicht ausgehalten. Das hat mich vollkommen verrückt gemacht, dass sich da nicht für eine Hand entschieden wird und damit dann getanzt wird.
Ich fand es auch komisch, dass sie den alle beherrschen, den Tanz automatisch.
Ich bin auch richtig wütend geworden.
Aber sie haben doch mit McGonagall gelernt.
Gab's da so ein Ding?
Mhm. Es gab so eine Szene, wo McGonagall den allen Tanzen beibringt.
Stimmt, wo wir gerade drüber sprechen.
Und wo ja Ron mit ihr tanzen muss.
Genau, sie hat ja auch Ron so einen krassen Burn gegeben wegen seinem Outfit. Das war tatsächlich sehr witzig. Ja,
aber auch wirklich, also Rons Mutter hat sich da mal wieder selbst übertroffen.
Wirklich, Rons Mutter ist wirklich die mieseste Bitch des Planeten, wie die das Kind fertig macht.
Total.
Ey, der arme Junge, der wird
vor allen Dingen, weil seine Brüder sehen auch völlig normal aus. Ja. Aber er kriegt echt so einen, Amadeus-Mozart-Umhang irgendwie, den man da als 14-Jähriger auf eine Party total gehen soll.
Es ist wirklich nur Demütigung, die will den richtig abhärten, das ist so krass, deswegen ist der auch so gestört.
Boah, stimmt, der sah aus.
Die Mutter, die muss den irgendwie hassen, vielleicht ist der Sohn vom Postboten oder so, keine Ahnung. Irgendwas stimmt da nicht.
Was ich viel interessanter finde, ist, dass zu dem Ball, ne, kommen alle von draußen und mit Kutschen an in Hogwarts. Aber die wohnen doch da alle.
Stimmt.
Warum kommen die da alle an draußen?
Weil es so ein Baller ist. Das ist wie bei so einem roten Teppich-Event.
Ja, aber alle müssen so raus und abfrieren, bis sie rein dürfen. Das fand ich irgendwie lustig. Naja. Ach so, dann gibt's, genau, ich habe hier stehen Ron-Hermine-Eskalation. Und dann am nächsten Tag kommt die Szene, wo Cedric um sich wegen der Drachen, weil er hat einen Tipp ja von Harry gekriegt wegen der Drachen, revanchiert er sich und gibt jetzt Harry den Tipp mit dem Bart. Genau, dass er ein Bad nehmen soll. In diesem unfassbaren Badebecken, was immer besetzt sein müsste.
Habe ich auch nicht verstanden.
Müsste immer voll sein. Diese 1000 Wasserhähne fand ich schon so hammergeil.
Ja, ist doch Kindern, ist das doch scheißegal, ob das schön ist oder nicht.
Ja, aber Planschen haben doch alle Kinder immer gern gemacht. Hey,
ja, aber oder auch wenn du so 14, hast du doch so ein bisschen so ein Verständnis für Wellness doch schon gerade.
Nee, weil mit 14 hast du ein Verständnis für Wellness?
Das ist ein genialer Satz übrigens. Mit 14 hat man doch so ein Verständnis. Aber was für eine Art Verständnis meinen wir? Ich glaube, das einzige Verständnis, was
das ist. 14-Jährige. Du Mama, ich wünsche mir einen Spartag zum Geburtstag. Ja.
Lass mal in eine heiße Therme gehen.
So ein bisschen Mani-Pedi.
Ich war halt einfach schon wahnsinnig gestresst.
Ich muss immer wieder richtig durchkneten lassen.
Nee, ich wünsche mir zu Weihnachten kein Spiel. Ich hätte gern Peeling. Was soll ich denn mit einer Playstation?
Oh mein Gott.
Diese Fischsache.
Ja, aber gut, da ist auch diese perverse.
Die notgeile Myrte. Was ist denn mit Myrte los? Ey, ja, die ist ja wirklich horny as fuck. Und wirklich nur.
Also steht auf so junge Kinder. Ne?
Man kann wirklich nur ahnen, was die da immer als Geist im Klo macht.
Total.
Stimmt.
Weil dann, die machen ja auch so Witze mit dem, der war so lange hier, bis der Schaum weg war. Also übersetzt, okay, du hast dir seinen Penis angeguckt,
das
oder
was? Das Beste für die Alte war es, als Geist zu sterben und ein Geist zu werden, damit sie einfach geil spannen kann.
Absolut. Ich finde übrigens sowieso genial, dass sie auch nackt in das Wasser alle gehen, weil es geht ja nur darum, unter Wasser dieses Ei zu hören. Da kann man ja einen Schlüppi anlassen.
Aber auch so verklemmt ist, was ist denn jetzt das Problem, der verdammten toten Frau dein Pimmelchen zu zeigen. Also es wäre das jetzt
naja,
das Schlimmste
daran.
Aber
das ist als 14-Jähriger auch noch verständlich, finde ich, dass man seinen, das ne, da ist man ja noch sehr, also.
Also für mich heißt sie nur noch die Notgeile.
Aber sie ist tot.
Ja.
Aber sie kann.
Harry ist auf jeden Fall sehr blass, ist mir da aufgefallen. Ja. Ein sehr blasser Mensch. Naja, und dann dachte ich mir, er hat ja dann quasi das Rätsel gelöst, dass er jetzt weiß, dass das die zweite Aufgabe im See ist. Aber das hätte er spätestens dann mitbekommen, als er gesehen hätte, dass alle am nächsten Tag da hingehen und diese Türme da aufgebaut sind. Also ich fand, dieses Rätsel zu lösen war jetzt gar nicht so nötig.
Ja, aber er musste es ja schnell noch vorher, er musste ja noch schnell eine Maßnahme ergreifen. Das, er braucht ja, musste es vorher wissen, ja, um dieses, an dieses Kraut zu kommen.
Ah, das ist also der Hintergedanke.
Naja.
Ah, verstehe.
Und diese wusste ja nicht, wie kann er sonst unter Wasser atmen? Er wusste, es geht unter Wasser. Was wäre eigentlich passiert? Hätte einfach einer von denen, wäre da nicht dahinter gekommen, dann hätte er die ganze Zeit da draußen gestanden oder wäre so oben über den See geschwommen oder
ja, und
was?
Dann wären vor allem die Kinder unten gestorben oder was? Weil es war ja, am Ende war er der große Held, dass er die Schwester noch mit hochgeholt hat, wo ich dachte, was wäre denn die Alternative gewesen, hättet ihr die da unten fangen lassen?
Habe ich auch gedacht. Was ist, wenn du, klar, du darfst nicht teilnehmen, wenn du über 17 bist, aber du kannst einfach nicht so als Kollateralschaden sterben, weil deine Schwester zu blöd ist, dich zu retten.
Ja, ja, oder auch überhaupt, also wenn du es auch währenddessen nicht schaffst, weil dein Dings oder irgendwas passiert.
Ich fand es eh so gut, wie Harry dann da so hingeht und so super kompliziert unter Wasser versucht, so einen Knoten aufzumachen, der so super fest geknotet ist, und dann kommt hier Zac Efron, Edward, der Vampir, und macht einmal so
Zac Efron, jetzt wird die noch Highschool-Musik
reingezogen. Und macht so und zaubert so einfach das Band weg, mit dem die so, wo man sagen könnte, okay, Harry, da hättest du irgendwie auch noch halb drauf kommen können, dass es eine schnellere Methode gibt, als so hektisch aufknoten.
Ja, das stimmt. Unter Wasser lässt sich eh sehr gut knoten. Ja. Und die werden doch, Hermine und Ron werden ja aus der Bibliothek von Mad-Eye Moody abgeholt. Ihr müsst mal mitkommen.
Was passiert dann?
Ja, na, die betäuben die dann und stecken die unter Wasser.
Hauen
die
einen Topf über den Kopf,
oder? Ja, das habe ich mich so gefragt. Dann müssen die ja quasi, diese vier Kinder wurden dann also da weggelockt.
Richtig pervers.
Dann wurden sie betäubt.
Unter Wasser zu so einem
Meer voll. Und sind dann unter Wasser wieder aufgewacht, während sie sterben.
Krass. Und dass Harry, zuerst Ron rettet, fand ich auch irgendwie krass. Weil ich dachte mir so, er rettet vielleicht erst Hermine. Aber nee, er hat zuerst Ron gerettet.
Er war ja so unentschlossen.
Am Ende hat er sich für Ron entschieden.
Ja, weil er ja nicht dürfte.
Bros before hoes.
Nee. Weil, also er hat versucht, beide zu retten, dann wurde er angegriffen, dann kam in dem Moment Krumm. Und hat sich Hermine geschnappt und dann hat er gesehen,
Krumm als Hai, ne?
Um die wird sich gekümmert.
Fand ich übrigens eine komische Variante, dass der Kopf Hai war und der Körper eigentlich mehr oder weniger normal.
Stimmt,
war eigentlich voll unlogisch. So warum aber konnte der dann so schnell schwimmen, wenn du oben rum, eigentlich mehr unten rum Hai ja schlau, aber
da ging es wahrscheinlich ums Atmen.
Aber einfach kräftigen Beinschlag als Mensch.
Cool aus, ja. Krumm hat, glaube ich, bei dem ist alles kräftig.
Ja. Also ich muss aber sowieso sagen, ich finde diese ganze Unterwasserprüfung, die ist schon gut, die finde ich schon sehr spannend.
Ja, ich
auch inszeniert und so, und ich finde auch die Ideen alle gut da drin.
Die sieht auch cool aus.
Auch, dass die alle unterschiedliche Wege und Möglichkeiten gefunden haben,
Weg? Unter Wasser
zu atmen. Die hatte eine Blase, so, wie Cedric auch, die hat eine Blase.
Das sah so cool aus, diese Blase vom Mund und so.
Stimmt.
Ich finde diese ganze Sequenz total gut, diese Unterwassersache.
Ja, ich mag die auch.
Ja, ich finde das auch mehr cool. Voll schön, als diese Pfauchen so.
Ja, wie fies die aussehen, ne?
Ja
finde ich auch
cool. Und wie komisch die auch sprechen, die ist nur einer.
Das ist auch geil, dass da so eine Zivilisation an so einem Tümpel vor Hogwarts lebt, so eine Meerzivilisation.
Ja. Auch so intelligentes Leben einfach.
Intelligentes Leben. So, da macht sich auch keiner Sorgen, dass die mal die Welt übernehmen wollen.
Nö, wir wissen, die sind da jetzt und wir werden uns nie wieder mit ihnen beschäftigen.
Wir schmeißen da einmal Leute runter, das ist der Deal.
In 100 Jahren gibt es wieder so ein Todesturnier und dann können wir mal gucken, wie es denen so geht.
Und wenn wir Angst vor denen haben, vergiften wir das Wasser.
Genau.
Da geht wahrscheinlich auch der Abfall, die ganze Kanalisation von Hogwarts läuft direkt in den Tümpel rein.
Der ganze Abfall von so einem Schülerpack.
Boah.
So, und dann ist Harry, schafft es irgendwie beide, also die Schwester noch und Ron zu retten.
Mhm.
Und ist deswegen dann der große Held, obwohl er es als Letztes schafft.
Und
oder?
Wird zur Feier des Tages zum Zweiten ernannt.
Genau, einfach so. Und dann fand ich so gut, dass Crouch fängt ihn ja dann ab. Und Harry ist halt mega durchgefroren, hat so ein Handtuch und Crouch geht dann mit ihm aber erstmal spazieren im Wald, wo ich denke, kann er sich nicht kurz abtrocknen? Kann man ihn dann nicht kurz so? Und dann kommt halt Mad-Eye Moody und macht diese Zungensache und Crouch guckt so, super schockiert, sagt nichts und geht wortlos in den Wald rein und als nächstes Mal sehen wir ihn tot, weil er das mit der Zunge seinen Sohn erkannt hat und seinen Sohn gecheckt hat, dass er ihn gerade erkannt hat und deswegen ist er dann tot. Und ich habe diesen Film zum vierten Mal gesehen, das zum ersten Mal geschnallt.
Ah.
Diesen Zusammenhang.
Ah.
So.
So.
Da haben wir jetzt Da haben wir jetzt die Sache. Ach, genau. Und dann ist Harry jetzt bei Dumbledore und kriegt da diese Gerichtserinnerungen.
Wieder beim dementen Oppi.
Genau.
Der schon wieder völlig verwirrt wird.
Kriegt von dem irgendwie so eine Erinnerung reingepfeffert und sieht halt diese ganze Gerichtssache mit dem.
Ja, das habe ich, da habe ich auch nur stehen, lange schwarze Haare trennt in Azkaban.
Ich fand diesen Raum so interessant. Mit dem Käfig in der Mitte und drumherum sitzen alle und dann unten ist so alles voller Papier und Stapel und so. Ich fand das irgendwie cool.
Ich finde es geil, weil das englische Parlament sieht doch wirklich so aus. So wirklich so, wir haben ja so einen Bundestag und die haben diesen winzigen kleinen Raum, in dem die da alle so da sitzen. Keiner hat irgendwie irgendwas vor sich rum.
Sich die Luft Tische. Weg. Ja, genau. Und dann alles so unten in der Mitte war alles voller Papier. Ich fand es total cool. Also die Optik, überhaupt diese ganze Optik immer im Ministerium finde ich super, wie das aussieht. Ja, diesen schwarzen Fliesen auch und so. Das finde ich total cool.
Dann snitcht der, genau.
Genau, dann gibt es die letzte, das letzte, diese Irrgarten-Sache.
Ah ja.
Jetzt ist Irrgarten. Und da fand ich interessant, kleine Trivia, dass, dass der Irrgarten sich so bewegt, ne? Also, dass die Büsche so, ne? Das, das ist wohl eine Idee, die J.K. Rowling von Stephen Kings The Shining hat. Von dem Irrgarten. Die ursprünglich auch für den Film vorgesehen waren, The Shining, dass der sich bewegt und hat er dann aber doch nicht. Das habe ich gelesen.
Aber ich glaube,
kommt da noch was vorher?
Übrigens.
Die Geburt von Voldemort kommt da, glaube ich, vorher.
Nee. Das macht ja gar keinen Sinn.
Aber ich habe dann da stehen After Labyrinth und das habe ich aber erst nach der Geburt von Voldemort stehen.
Nee.
Kann ja gar nicht sein.
Ist doch die letzte Aufgabe und dann werden sie doch zu Voldemort hin teleportiert. Ja. Dann brauchen wir das Blut von Harry.
Finden ja,
ach, stimmt. Ja. Aber der, der Irrgarten, muss ich sagen, das, ich weiß nicht mehr genau, wie es im Buch war, aber da muss ich sagen, der war wesentlich schlechter als im Buch, weil im Buch gab es dann, glaube ich, so eine Swings, die den Rätsel gestellt hat und so ein Ding. Und das war irgendwie sehr viel cooler aufgeblasen.
Ja, ich glaube, da ging es jetzt echt so, ach so Leute, jetzt der Film kann halt nicht 5 Stunden lang werden. Ja. Aber ich fand den Irrgarten wahnsinnig beängstigend.
Ich habe auch nicht verstanden, was mit Krumm passiert. Ich habe es nicht ganz gecheckt, der war plötzlich verzaubert.
Ja, der war auch so blind. Also seine Augen waren genau, so, ne? So milchig. Trübe.
Ein Spell war auf ihm. Aber
ja, und dann hat er irgendwie angefangen, die anzugreifen. Ja, aber nicht so Harry, sondern nur Cedric. Ich habe es auch nicht so ganz
gecheckt. Der war so zombified irgendwie. So komisch.
Es war, ja.
Und man muss mal insgesamt sagen, dass das französische Mädchen insgesamt nicht sehr gut performt hat, bei keinem der.
Nein, das stimmt. Sie hat nicht optimal gesungen. Nee,
sie wurde Champion, ja dann gleich.
Dass sie als Champion zum Trimagischen Turnier geschickt wurde, kann auch nur ein Fehler des Bottichs gewesen sein.
Ja.
Aber ich finde auch so gut, dass sie in Kauf nehmen, also ich meine, sie nehmen ja eh ständiges Sterben in Kauf für dieses Turnier, aber beim Irrgarten war sozusagen die größte Challenge, nicht komplett irre zu werden, weil Dumbledore holt die am Anfang auch nochmal so zusammen und meint, die größte Gefahr ist, dass man sich selbst verliert. Ja. Ich dachte, hört doch mal auf, die Kinder da reinzuschicken. Also ich meine, das ist genau wie nicht wahr sein.
Dieses Turnier, ey.
Genau.
Und dieser alte Mann.
Ja, und dann arbeiten ja Harry und Cedric so ein bisschen zusammen und entscheiden sich deswegen gleichzeitig an den Kübel zu greifen.
Aber es war natürlich rückblickend nicht optimal war.
Also ich sag mal,
was wäre mit Cedric, der dann, wenn du es schaffst, als Zweiter in diesem Turnier zu sein und du rennst gemeinsam auf diesen Pott zu und hinter ihm war dieser Wirbelsturm, der irgendwie, wenn der jetzt da geblieben wäre, hätte der Wirbelsturm ihn jetzt getötet?
Ich finde es viel interessanter zu überlegen, was wäre, wenn nur Cedric auf dem Friedhof bei Voldemort gelandet wäre, weil mit dem kann der gar nichts anfangen.
Sorry.
Ja.
Stimmt. Aber dann sind sie beide da.
Genau, und dann begegnen wir zum ersten Mal dem Voldemort-Küken. Voldemort hat ja jetzt hier quasi für uns das erste Mal einen eigenen Körper.
Ja.
Oder ein Körperchen erstmal.
Ja, das habe ich nicht, ganz verstanden, auch warum er jetzt, weil im ersten Teil ist er ja der Hinterkopf von dem einen.
Ja.
Genau.
Und dann im zweiten Teil ist er verschwunden.
Nee, im zweiten Teil ist er quasi nur so ein bisschen sein Geist in dem Tagebuchtypen, in dem Hogwarts.
Ja, genau, aber das ist eine andere Variante von ihm. Das ist nur. Also das ist nicht diese manifestierte kleine Babypuppe so. Ich habe nicht ganz gecheckt, wo ist er nochmal zwischen dem ersten und dem vierten Teil?
Ich dachte schon, dass er auch, diese Diskussion hatten wir schon, dass er in der Tagebuchvariante ist, weil die Tagebuchvariante sagt, das war mir früher wichtig, jetzt ist mir aber was ganz anderes wichtig. Also
aber das Tagebuch ist ein Horcrux, ne?
Ja. Das heißt, aber das ist ja quasi, das ist ja ein Teil von ihm.
Nur ein Teil von ihm.
Ich weiß aber, dass quasi
wo ist
seine
die Puppe so lange.
Ja, ich glaube, die gibt es erst. Ja, das, ich habe mich gefragt, woraus die jetzt entstanden ist, weil wir haben ja gelernt, dass er irgendwas immer braucht, um kräftiger zu werden. Ja. Und weiß jetzt auch nicht, wie diese Hühnchensache, ob da vielleicht auch der Wurmschwanz ihm noch irgendwie.
Man hat sich halt entschieden, dass er das jetzt nicht mehr braucht, sonst brauchen wir noch ewig zu erzählen, wie der irgendwie wieder auftaucht. Ja. Und damit man in dieser Geschichte vorankommt, hat er sich jetzt halt plötzlich so sehr einen Körper herbeigesehnt, dass er irgendeinen bekommen hat.
Ja.
Aber wisst ihr, was mir da so aufgefallen ist, dass diese Filmreihe oder auch die Buchreihe, aber ich kenne halt jetzt nur die Filme, echt ein ganz schön dicke Eier hat, weil sie tatsächlich den Bösewicht erst am Ende von Teil 4 zeigen.
Stimmt.
Bis dahin haben wir echt nur mit so einer Idee und so irgendwie so von dem gearbeitet. Ja, und trotzdem, also funktioniert es für mich total. Also ich hatte nicht einmal so jetzt, weil gefühlt ist ja Voldemort immer der Gegner, aber es gibt ihn so richtig erst ab Ende Teil 4.
Aber ob das jetzt Eier sind oder ob das irgendwie erst ab da sozusagen durch den überraschenden Erfolg der Bücher entschieden wurde, kann ja natürlich auch sein, dass J.K. Rowling noch nicht so den riesen Plan beim ersten oder zweiten Buch hatte, wie sie mit dieser Voldemort-Geschichte weitermacht und dann so beim Schreiben sich da so ein bisschen hat hinführen lassen sozusagen.
Ja, aber trotzdem hat sie sich ja schon relativ schnell entschieden, dass er zumindest nicht von Anfang da ist.
Naja.
Also klar, er hätte ja auch schon am Ende des ersten Teils quasi so, jetzt ist er halt da.
Ah ja.
Ja, gut.
Also ich fand es jedenfalls irgendwie cool, dass wir quasi, mir fällt dann immer erst wieder auf, dass wir, wie Voldemort so aussieht, ist uns ja super präsent. Ja. Also so diese spätere Version von ihm, dass wir die eigentlich erst am Ende von Teil 4 das erste Mal sehen.
Sein Comeback quasi mitbekommen.
Genau.
Auf jeden Fall wird er als Hühnchen in den Kessel geworfen.
Genau, also im Prinzip wird eine Voldemort-Suppe gebraut. Ja. So.
So habe ich gar nicht gesehen, aber ihr habt recht.
Das ist einfach so.
Hühnersuppe.
Ja. Und dann geht so der Kessel weg und dann.
Was muss da rein? Irgendwie die Hand von dem Wurmschwanz kommt da
also
rein.
Also Fleisch eines Dieners. Blut.
Gewollt. Gewollt. Und dann genau, ja, Blut eines Gegners, nicht gewollt oder irgendwie so.
Und Koriander.
Ja. Und ich hasse Koriander übrigens.
Und ja, dann, irgendwas noch, oder? War nicht noch irgendwas Drittes?
Ja, irgendwas hat er
wahrscheinlich
noch.
Wahrscheinlich
Ach so, und die Gebeine der Vorfahren.
Stimmt. Was ich übrigens sehr, sehr glücklich fand, dass es nicht Fleisch eines Feindes war und der Harrys Hand abgeschnitten hat, sondern nur Blut des Feindes. Habe ich mir gedacht,
Glück gehabt. Wurmschwanz eher so Pech gehabt.
Sonst würde Harry mit so einer Metallhand rumlaufen.
Wenn Harry Blutspender gewesen wäre, dann hätte man sich ganz viel sparen können an Aufwand.
Denke auch.
Auf jeden Fall. Was ich dann interessant fand, ist, als Voldemort dann in seiner Form, in der wir ihn kennen, geboren wird, habe ich ein leichtes T-1000-Gefühl oder war das der T-500 oder so? Also auf jeden Fall der Terminator-Film, in dem Schwarzenegger da auf der Erde geboren wird. Und so 1000
ist Robert
Blitz.
Patrick.
Genau, dann ist der T-500, ne? Da sieht das nämlich ähnlich aus wie hier, wie Voldemort. Erst so dieses zusammengekrümmt und sich dann so langsam aufrichten und so. Da ist schon.
Aber auch so schwebend. Also es ist natürlich so ein bisschen, weil er irgendwie seine Klamotten offensichtlich auch aus Rauch bestehen. Aber mich hat es schon, also ich finde es schon echt, also ich finde ihn echt mega gruselig, den Voldemort.
Ja, er sieht richtig gruselig aus. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist das, was hat er so für eine Statur? Ist der so halb Schlange, halb Mensch? So, was ist denn da? Das ist ja auch, glaube ich, weil er so seine Dinge in die Horcruxe gegeben hat, hat er immer mehr Menschlichkeit verloren, oder?
Irgendwie ja, genau. Deswegen,
weil ich mich gefragt, warum sieht
deswegen
er so
hat
aus?
Er auch keine Nase und so.
Ja. Ich fand es irgendwie interessant. Ich habe mich ja jetzt mit diesen ganzen Teilen dann gar nicht mehr so, die habe ich immer nur so im Vorbeigehen mal so ausschnittweise gesehen. Und mir war gar nicht bewusst, wie sehr man Ralph Fiennes noch erkennt als Voldemort. Das ist ja echt so voll. Ich denke die ganze Zeit, auch der englische Patient hat keine Nase mehr.
Ja, der.
Ja, ich denke immer, ich denk
und
immer
ist ein
an Matrix.
Ein bisschen unromantischer drauf. Was macht er denn in Matrix?
In Matrix ist er nicht der. Ist doch der Agent, der.
Nee. Ist jemand
wirklich?
Anders.
Voldemort ist jemand anders als der Matrix-Agent.
Ja.
Wow. Seid ihr euch sicher?
Ja.
Aber 1000%.
Ja.
Krass.
Das ist ein ganz anderer Schauspieler.
Aber sehen Sie sich nicht Agent ziemlich Smith. Ähnlich?
Ja, ne, ist auch ein weißer Typ, ne?
Ah ja. Sorry, white people. They all look the same. Ja, Problem mit Dumbledore und Harry auseinanderzuhalten. Das ist er nicht.
Das ist nicht Ralph Fiennes, ne?
Also selbst jetzt, wo du das Bild siehst, sagst du immer noch, dass er es ist.
Es macht mich fertig. Das macht mich fertig, dass es nicht. Jetzt sagen wir englischen Patienten.
Also den Schauspieler jetzt oder willst du wirklich einen Ausschnitt aus
den englischen Patienten? Nein, ich will einfach nur ein Bild von dem Schauspieler, ja.
Es macht mich fertig. Ich zeig's ihm ein Bild als Voldemort.
Das ist entsetzlich. Mein ganzes Leben habe ich gedacht, das ist die gleiche Person.
Ich weiß nicht, musste mal, das ist jetzt immer nur das Poster, aber du kannst ruhig scrollen, wenn du willst. Aha. Ich habe übrigens früher gedacht,
immer noch fast, ich hätte immer noch die zusammengeführt irgendwie.
Ich habe übrigens früher immer gedacht, the English patient heißt der geduldige Engländer. Aber wir können hier jetzt weitermachen.
Ach krass, irgendwie bin ich jetzt, das hat mich jetzt erschüttert, ja? Zum Ende nochmal so einen richtigen, so was, wo ich dachte zum Beispiel als Kind immer, das heißt, dass die bei der Tagesschau sagen, meine Damen und Herren, dass es Damen und Herren so ein Wort ist, was man einfach sagt.
Ah, ja.
Damen und Herren, ja. Nicht, dass Damen und Herren ist. Und so fühlt sich das gerade, so eine riesen Wissenslücke. Ja.
Und willst du dich jetzt kurz hinlegen? Oder?
Ja, willst du jetzt mal kurz hinlegen, jetzt mache ich fertig. Ich habe als Kind immer, ich hab immer Werbefernsehen geguckt, wenn das so im ersten Programm lief. Und da kam immer eine Reklame für Feltins. Und dann wurde immer irgendwas über Bier erzählt. Und der Schlussslogan war dann immer, frisches Feltins. So, ja. Ne? Und ich habe als Kind jedes Mal gedacht, ja, in was fällt es denn?
Ach, ja.
Ich find, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass das nie aufgelöst wurde. Frisches Feltins, werde ich nicht vergessen.
Es tut mir leid, ich war schon immer sehr schlau, deswegen kann ich leider kein Beispiel hier.
Ich habe noch eins. Ich dachte,
nicht bei dir jetzt vor ein paar Tagen auch.
Geh so weg.
Was ich auch immer dachte, EA Sports, it's in the game. Da dachte ich immer, die sagen EA Sports, Cinegame.
Cinegame Corporation. Stimmt, ich hatte vor ein paar Tagen auch irgendeine Sache, ne? Ja. Wo ich irgendwie so eine Erkenntnis hatte, die das mir... Stimmt. Völlig fern war bis dahin.
Ja,
aber ich komme jetzt auch nicht mehr zusammen. Naja. Genau.
Naja, auf jeden Fall wird Voldemort geboren und dann kommen erstmal von allen Ecken des Friedhofs kommt Sido.
Genau.
Na. Ja.
Verschiedene, also er ruft die, indem er in das Tattoo von dem Wurmschwanz reindrückt.
Ja.
So ruft er immer seine Kumpis.
Okay. Und es ist erbärmlich, wer da alles kommt. Es sind 5, 6 Stück oder so.
Ja.
Es heißt, die glauben gar nicht mehr so richtig an ihn. Nee. Und da muss ich sagen.
Nicht mehr viel übrig.
Ja. Aber
ich glaube, das disst er sie auch.
Ja, das wird auch noch so weitergehen.
Insgesamt gibt es so, ich bin halt nicht sauer, sondern ich bin enttäuscht.
Genau.
So eine Rede gibt es.
Ja, stimmt.
Leichter,
stell dir mal vor, es wäre gar niemand gekommen. Ja. Und der so, ey, wem zeige ich jetzt das?
Voldemort ist echt so die Soccer-Mom der Bösen.
Ja, total.
Ich bin wirklich enttäuscht von euch.
Ja, keiner hat nach mir gesucht. Und dann natürlich
ich
irgendwie
Geburtstag,
Malfoy.
Hallo?
Und Malfoy dann so natürlich mega am so, naja, wir dachten halt wirklich und so.
Nö, ja, macht ja nichts, vergiss mich ruhig. Ist okay, wenn ich euch nicht mehr
und dann auch
bin.
Nur die Väter, weil Krabby, Goyle und Malfoy, das ist schon mal die drei Väter der drei Jungs sind gekommen.
Also auch so die offensichtlichsten erstmal.
Dann Bellatrix Lestrange, ist sie da?
Nee, die ist noch nicht da, die ist noch in Azkaban.
Ah ja, viele sind noch in Azkaban. Darf man auch, und
ja,
zur Entschuldigung,
muss man auch ehrlicherweise sagen.
Ja,
stimmt natürlich. Aber eigentlich müsste da jetzt auch Snape stehen.
Ist er nicht gekommen? Nee, ist nicht gekommen.
Nee. Weil eigentlich denkt er ja noch, dass er zu ihm gehört, ne?
Aber oder? Er weiß, dass der Potter da ist und deshalb.
Ach stimmt, und Snape ist ja quasi Underground, oder wie heißt es?
Ich glaube, auch Snape entschuldigt sich dafür dann. Ich glaube, wenn mir nicht sicher im Buch, glaube ich, dass er sich entschuldigt, dass er da nicht gekommen ist, aber
mit so einer
wir
Postkarte.
Wissen ja alle, dass Snape eh der Held dieser ganzen Geschichte.
Ja, nee, aber jetzt auch quasi, um seinen aufrechtzuerhalten, seinen Tod ist er Schatz. Aber
naja,
wahrscheinlich,
aber weiß
die
nicht,
wissen ja, dass
er
Underground unterwegs ist.
Nee, ja,
das weiß er doch.
Das
wissen alle Todesser wegen der
Sache. Aber weiß er wirklich in dem Moment schon, dass er zurück ist? Das weiß, glaube ich, Snape noch nicht. Weil Snape ist ja auch später in Hogwarts und muss ja auch erstmal erfahren, dass er zurück ist.
Naja, aber Snape ist doch ein offizieller Todesser. Also
ja, aber nur weil das so brennt, das ist, reicht ja wahrscheinlich als Beweis noch nicht so
richtig. Nee, aber so ruft er doch alle seine Leute. Wie haben denn die anderen erfahren, dass sie jetzt zum Friedhof kommen
müssen? Dass sie sich gegenseitig ausrufen können. Ich glaube, so richtig.
Die haben, glaube ich, so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe.
Ja, ich glaube, so hundertprozentig klar ist es Snape. Das kann er noch nicht riskieren.
Ich dachte, Snape bleibt sozusagen in Hogwarts, weil er ja seine Snape-Fassade, also deine Doppel... Ach, egal.
Aber es ist ja nur... Ja.
So, dann gibt es auf jeden Fall so einen Harry Potter-Voldemort-Kampf, irgendwie der erste Kampf. Sie treffen das erstmal aufeinander.
Genau, sie halten ihre Stäbe gegeneinander.
Sag mal, sind Kämpfe in der Harry Potter-Welt vielleicht die langweiligsten in allen Dimensionen?
Also, es wird sehr viel mit Licht gearbeitet, um uns dabei wegzutäuschen, dass Leute einfach stehen.
Ja, es ist ja auch, ich meine, man kann ja einen Arm eigentlich nur so 2 Minuten gerade vor sich hinhalten, weil es dann.
Aber wenn du so machst, geht's. Manche machen ja auch so.
Da habe ich dann auch, das war jetzt mein erster großer Harry Potter Voldemort-Kampf, da habe ich gedacht, wie ist da jetzt eigentlich so die Regel, wo
duelliert
jetzt,
man sich cooler?
Wo das Strahlbündel jetzt eher hingeht, weil es gibt keine, es gibt man,
eine Konzentration.
Es gibt da jetzt keine sichtbare Anstrengung, dass einer irgendwie mehr presst oder pusht, damit der Ball weiter zu dem anderen rübergeht.
Und ich finde auch, Voldemort, ich kann es jetzt für einen Podcast referieren, aber ihr seht es, aber Voldemort hat ja auch so einen Zaubertrick. Weißt du, der
macht Tasse oder
ja,
so?
Ja, genau, als würde so eine und Harry ist mehr so Bizeps raus, irgendwie als würde er so ein Duellier-Ding halt.
Ja, man sieht, Voldemort fängt ja schon an, weil der ist ja noch nicht wieder ganz erstarkt, ne? Er hat jetzt zwar genug Kraft, um seinen Körper wiederherzustellen, aber er ist noch nicht zu seinen vollständigen Kräften zurückgekehrt. Das merkt man, weil er dann irgendwann, der fängt dann auch so zu zittern an, noch lange vor Harry auch.
Ich glaube, das ist aber der, ich glaube, das ist schon die Magie der Mutter wieder. Ich glaube, also.
Die alte Magie
weil im
wieder.
Im Endeffekt, Harry in Harry übertragen sind ja Kräfte von Voldemort. Das heißt, er bekriegt sich quasi selber in dem Moment.
Drops Notizbuch.
Deswegen
ist das ja auch der Pubertätsteil.
Wusstet ihr, dass in Harrys Stab Materialien verarbeitet sind, die sonst nur in Voldemorts Stab verarbeitet sind?
Das hat Ollivander uns erklärt. Nils hat es bestimmt vergessen, wie ich an seinem Gesicht gerade sehe, aber also das weiß man als Filmgucker auch.
Ja.
Außer Nils.
Nee, das ist tatsächlich so.
Der hat eine Phönixfeder in dem Stab.
Genau, richtig.
Vom gleichen Phönix.
Also, ja.
Ach so, was wir übrigens nicht gesagt haben, ist, dass der neu erfrischte, auferstandene Hühnchen Voldemort Cedric umgebracht hat.
Ja, stimmt. Was für ein Kill, Mann. Mhm. Das werde ich ganz vergessen. Das war eine der wichtigsten.
Ach so, den.
Also den Cedric.
Zac Efron,
und der tötet den so, nee. Tötet ihn so beiläufig. Er tötet ihn so beiläufig.
Ja.
Er kommt so.
Ja, das ist auch wahnsinnig und spektakulär.
Aber ich fand es total gut.
Ja,
weil das halt einfach in dem Moment zeigt, okay, der ist Business, der Mann. Also der, das macht ihm gar nichts.
Ja,
so,
ja.
Der bringt einfach die Leute um. Aus Ende so. Hier wird nicht geschnackt, sondern er hat einen der drei unverzeihlichen Grüße. Täschchen!
Das war übrigens sehr lustig. Ich da musst du gerade dran denken, weil du gerade geschnackt gesagt hast. Das zu Voldemorts Einstellung passt. Ich gucke leidenschaftlich gerne, Maria kann davon Zeugnis ablegen, live nach 9 in der ARD, so das Hausfrauen-Magazin am Morgen.
Das ist das Neue? Gibt es jetzt so
dann ist quasi die ARD-Konkurrenz zu volle Kanne.
Mit diesem Logo-Moderator und so.
Ja, es ist immer ein junger Moderator oder Moderatorin und ein alter Moderator oder Moderatorin. So Biggie Lechtermann, Isabel Varell und so. Und neulich hat Isabel Varell dann einen Beitrag angesagt und dann wollte sie wohl einen coolen Spruch machen, aber dann hat sie gemerkt, dass der nicht so 100% akkurat ist oder vielleicht auch um die Uhrzeit nicht so richtig ist und wollte so über jemanden, der so anpackt, irgendwie so einen Beitrag anmoderieren. Und dann hat sie gesagt, nicht lang schnacken. Und dann merkt sie, scheiße, der Spruch ist irgendwie, der geht ja weiter Kopf in den Nacken. Also ist ja eigentlich so ein Saufspruch. Und dann sitzt sie so, nicht lang schnacken, los geht's.
Oh, die Sendung
ist
auch hart.
Und so ist Voldemort auch, wenn es um Leute geht, die ihm im Weg stehen.
Das war jetzt die Hinführung?
Los geht's.
Ja, also das fand ich jedenfalls krass. Und dann gibt es halt diesen Kampf und aus diesem Kampf, weiß ich auch nicht, was das jetzt so für eine Regel ist, weil vielleicht Harrys erste Mal seinem Todfeind gegenübersteht, springen dann ganz viele Geister aus dem Strahl und helfen ihm.
Ja, und packen ihn auch in so eine Glocke, in so eine Talk-Glocke irgendwie.
Nee, na, was sie machen, ist sozusagen ihm sagen, wenn er jetzt schnell aufhört, lenken die kurz Voldemort ab, dass er schnell zu dem Pokal zurück kann und.
Ja, aber die ist in so einer Glocke mit denen.
Ach so,
ist nee, wie so eine Glocke über dem.
Ah, ich dachte, das machen die beiden.
Nee, das war irgendwie nochmal extra.
Stimmt. Na, jedenfalls kommt da auch Cedric raus, der ihn darum bittet, weil du ja hier gerade sonst nichts zu tun hast, könntest du meinen Körper auch wieder mitnehmen?
Ja,
das ist auch eine gute Idee.
Ja, hey, Bro, ich bin gerade gestorben, aber es ist easy. Stimmt, er ist so total. Ist so, man muss sagen, Cedric ist mega. Cedric ist mega entspannt dafür, dass er gerade gestorben ist, als er darüber kommt. Er ist ganz entspannt und denkt nochmal, was vor allem, warum will er da unbedingt, dass wir sein Körper. Er ist doch schon auf einem Friedhof.
Ja. Stimmt. Das könnte man ja einen Weg sparen.
Aber es gibt ja die einen, die gerne dann noch im Grab liegen, statt obendrauf.
Das stimmt.
Immer diese extra
Aber seine Bürste. Eltern, Cedric und der Typ, der auf dem Friedhof gearbeitet hat, sind die auserkorenen. Aus dem Strahl kommenden
Geister.
Stimmt.
Genau.
Ich glaube, ich bin mir wieder auch nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, im Buch sind es mehr.
Na, es sind halt einfach alle, die in diesem Teil gestorben sind und die sowieso immer vorkommen.
Die Eltern
sind sowieso immer da.
So, und dann macht Harry Potter, dann lenken die Voldemort ab und Harry Potter rennt schnell zu Cedric, berührt den, zaubert sich den Pokal ran und zaubert sich zurück. Und diese Szene, die jetzt kommt, finde ich total cool, weil man da auch wieder merkt, dass das jetzt wirklich kein Kinderfilm mehr ist. Also, dass es quasi echt älter geworden ist. Weil ich finde diesen Bruch so krass, dass sie ankommen und alle jubeln und die Blaskapelle spielt. Ja. Und wir wissen aber schon, er liegt da mit dem toten Cedric. Und wir wissen gleich, werden das alle so nach und nach erkennen. Ja. Und die Stimmung ist aber noch so Kinderfeiern und so.
Auch da wieder.
Und das fand ich total gut.
Namen auf die Stirn ist einfach ab einer gewissen,
in
gewissen Situation ganz ungut.
Ja, aber ich fand diese Szene, da habe ich echt richtig Gänsehaut gehabt.
Ich fand die auch ganz toll.
Haken finde ich, der heulende Daniel Radcliffe ist wirklich Es ist sehr, ich finde es ein sehr schlechtes Heulen.
Das stimmt. Das spielt ja nicht so gut. Die Szene ist aber Gott sei Dank stark genug, das abzufedern.
Ja.
Dieser Bruch halt, das finde ich so gut.
Fand ich auch extrem gut.
So, jetzt ist leider der Spaß vorbei, den wir ja hatten mit diesem trimagischen
Turnier. Das Krasse ist, was wirklich auch, warum das eine ausschlaggebende Szene ist, die ist eigentlich, der Spaß ist komplett vorbei ab dieser Szene für alle Bücher.
Ja,
eigentlich.
Ja.
Weil ab dann ist wirklich Open War. Ab dann geht es nur noch bergab.
Genau. Weil dann ist auch, man kann es auch nicht mehr leugnen, dass jetzt wirklich hier irgendwie die Kacke am Dampfen ist, auch wenn das Ministerium das noch einen Teil lang tut.
Ja.
Aber ich fand's, und das fand ich halt richtig krass, gerade eben mit dieser Blaskapellenmusik, die ja so kirmesmäßig so ein Zeichen von Unschuld ist.
Ja, es liegt vor allem in der Szene tatsächlich auch an dem Vater von Cedric, der das extrem toll.
Der das vor allen Dingen eben auch so fast als letzter begreift, was hier gerade passiert ist. So, fand ich auch sehr krass.
Tolle Szene.
Stimmt.
Ja, sehr, sehr gut.
Super gut. Naja, und dann.
Wird's creepy.
Ja, genau. Und dann geht Moody mit ihm weg, weil Dumbledore noch immer noch nicht weiß, dass Moody jemand anders ist.
Was ist mit Dumbledore los? Der checkt auch nicht mal, dass die weggehen. So gerade kommt Harry mit einer Leiche. Der
hat hier sich schön zwei, drei Sachen rausgezogen aus dem Kopf.
Er macht mich absolut fertig.
Ja, der ist irgendwie so, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer ihr alle seid. Aber
so. Oh, Leiche.
Ja, ich gehe jetzt einen Zitronenbonbon lutschen.
Und also
dann
echt, ey.
So, dann schickt er ihn mit Moody weg. Aber irgendwie scheint er dann doch irgendwie eine Erkenntnis gehabt zu haben, weil kurz danach kommen sie ihm ja hinterher oder Snape oder so, ne, und rettet ihn ja dann doch noch. Weil er mit Moody, also Harry Potter und Moody sind dann bei Moody im Büro und dann verwandelt er sich halt zurück zu Crouch.
Ja.
Ja, der wird dann auch so komisch horny, so, wie war es denn, Voldemort zu treffen und so, erzähl doch genau. mal. Und so, wirklich, war wirklich so cool, wie alle sagen.
Voldemort
so
horny.
Stimmt.
Genau, und dann, ich glaube, Snape kommt dann reingeballert,
ich
ne?
Auch,
weil der das natürlich, ja stimmt, der weiß es nicht.
Der will endlich wissen, wo sein Saft ist.
Ja,
das ist alles, wo seine scheiß Kräuter sind.
Genau. Und dann verwandelt er sich auch zurück, weil sein Getränk natürlich dann in dem Moment auch alle ist.
Ja. Timing.
Genau,
wie oft er das wohl nachschicken muss.
Und dann sehen sie das Tattoo.
Ja.
Und dann sagen sie, Harry soll seinen Arm dagegen halten und Harry hat ja hier diese Blutkratzer noch von der Hühnchensuppe und dann halten die nebeneinander und Harry hat halt hier so Schnittwunden und der andere das Tattoo und alle so und ich dachte so,
ist auch nicht verstanden. Ich glaube, dass dadurch, dass der dunkle Lord wieder da ist, das Tattoo stärker ausgeprägt ist oder so.
Aber dann verstehe ich halt Harrys Arm irgendwie daneben.
Ja. Weil das Blut des Feindes oder es macht alles gar keinen Sinn in dem Fall.
Und weil es ja jetzt auch Voldemorts Blut ist sozusagen. Harrys Blut ist ja jetzt auch Voldemorts Blut.
Stimmt. Ah ja, und dann hat es vielleicht reagiert, ich habe es nicht genau gesehen.
Weil Voldemort ja jetzt Harrys Blut in sich hat.
Vielleicht hat sich da auch irgendwas bewegt oder so.
Deswegen kann er jetzt Harry jetzt anfassen.
Und dann öffnen sie die Box und sagen noch so, ah.
Ach stimmt, da ist Moody noch drin. Der ist recht entspannt, fand ich so.
Ja, der Schlaf ist sogar.
Ich finde aber, dass die mega cool aussieht, die Box. Also dieses ganz viele
Truhen
ineinander.
Ja, und er dann so ganz tief unten liegt, das finde ich auch cool.
Sieht cool aus.
Fand ich auch gut. Ob er ihm dann immer mal so ein halbes Hähnchen runtergeschmissen
hat? Wahrscheinlich. Oder ein Schnaps.
Und dann sind wir schon am Ende.
Nee, dann kam die größte Downer-Szene, finde ich.
Oh.
Die größte Downer-Szene war, als Dumbledore noch eine Rede über Cedric Diggory hält.
Stimmt.
Und man das Gefühl hat, im Buch wurde der voll aus. Da hast du den kennengelernt, den Diggory.
Ja. Ja.
Und als er in dem Film dann die Rede über ihn hält, er war ein besonderer junger Mann. Es war so, du erzählst über so einen random Dude was, den keiner von uns irgendwie kennengelernt hat. Also, ich hatte das Gefühl, selbst Dumbledore weiß nicht, wer der ist.
Ja,
und sagt
total,
so zwei, drei Klassiker und tut so, als wäre so eine Beerdigung in Hogwarts was Besonderes, weil in Hogwarts schippt ständig irgendwie.
Ja.
Also, ist er einfach so, okay, und jetzt wieder einer meiner Schüler gestorben. I don't care. Hauptsache Harry. Es ist ja wirklich immer nur so, Harry ist der einzige Schüler, der ihn wirklich interessiert.
Das
ist so seltsam.
Echt, zumindest so, ups.
und dann die große und dann ist auch so direkt wieder vorbei die große Verabschiedung. Irgendwie alle verabschieden sich von den anderen Schulen und die fliegen und tauchen dann wieder ab und dann gibt's noch dieses Witzige mit Hermine so, hihi, schreib mir und so. Und,
ja, fertig.
Ja.
Und dann sagt Hermine noch den entscheidenden Satz ganz am Schluss.
Oh.
Sie sagt dann nämlich, jetzt wird sich alles ändern. Und damit unterstreiche ich nochmal meine Theorie, dass das der Pubertätsteil von Harry Potter ist.
Ja, absolut.
Soll jetzt quasi nur um Pubertät gehen.
Meinst du, dass Harry Potter so ein Symbol ist von pubertären inneren Drängungen?
Ab jetzt, ja. Der ganze Kampf gegen Voldemort ist eine
er kämpft gegen das Elternhaus.
Eine Metapher für Pubertät. Die verlassen das Elternhaus und suchen dann im Wald in den nächsten Teilen und so. Ja. Es ist, glaube ich, es ist eine Mischung aus Pubertät und Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Und Erwachsenen, ist ja Pubertät.
Und aber diese Zweite Weltkriegszeit habe ich auch schon echt oft gedacht, dass da irgendwie so diese Nazi-Geschichte, der war dann mal stark und jetzt wird er wieder stark und diese Gefahr ist immer da. Es gibt immer Leute, die nur an sich denken.
Ja, ich finde es erstaunlich, dass in unserem kompletten Gespräch nicht einmal das Wort Hufflepuff gefallen ist. Und das Wort Ravenclaw und das Wort Slytherin.
Ravenclaw ist Slytherin gefallen,
ist Ravenclaw,
weil du hast gesagt, ja genau.
Aber Cho-Chang. Und
Hufflepuff Slytherin bin ich ist, übrigens, ist was bist du für ein Haus?
Ich bin, oh, ich glaube, ich war Gryffindor, ich bin mir aber nicht sicher.
Jetzt ist Gryffindor, ich bin Hufflepuff.
Ich glaube, ich habe einfach Selbstverständnis von mir, Gryffindor zu sein, aber vielleicht bin ich auch einfach...
Ich dachte, ich bin Slytherin und habe dann den Test gemacht und bin Hufflepuff.
Ah ja, ich mache das nochmal.
Kann man nur einmal machen.
Es war kein guter
Kann
Tag.
Kann man nur einmal machen.
Kann man nur einmal sein, na doch, du kannst mit einer neuen E-Mail-Adresse in den zweiten
kommen. Aber vielleicht habe ich es auch nicht gemacht dann.
Muss man machen, Pottermore.
Ich glaube, ich habe es gemacht, aber ich muss auch mal gucken.
Stimmt, ja, aber da sieht man, wie relevant Hufflepuff ist. Nämlich gar nicht.
Nämlich gar nicht.
Leider.
Ja. Ja. Es, mir fällt auch gerade kein
Film
Charakter
geht
von
überhaupt
Hufflepuff
auf. Und, also, es ist die, wie heißt die mit den lilanen Haaren, ist Hufflepuff?
Die
Tonks oder wie die heißt.
Diese Tochter von dem Journalisten oder so.
Na, die in dem
ist
Film
die Haare immer ändert nach Stimmung?
Nee, die in dem Film die lila Haare hat, die ihn dann später rettet. Mit in, zu dem Team gehört. Und
nee, und die ihm eine Falle lockt auch. Nee, ihr Vater lockt sie in eine Falle.
Aber es ist eine gute.
Ja, ich glaube so eine Brillenträgerin.
Nee. Leute.
Ich war Hufflepuff, ja. Das ist tatsächlich eine Geschichte über Gryffindor und Slytherin. Mit Hufflepuff und
also Ravenclaw. Auf jeden Fall.
Ich habe das Gefühl, irgendwie Hufflepuff war nie präsent.
Sie hier.
Kennen, habe ich noch nie gesehen. Wer ist diese Frau?
Die spielt in 3 von den 8 Filmen ab jetzt eine große Rolle.
Ah, ja. Ist das nicht die von Coupling?
Nee. Aber die spielt auch in Game of Thrones mit.
Hm. Ah, echt? Wen?
Aber das ist
diese,
doch
die Wildling-Frau.
Die kriegt doch, wenn sie sauer ist, rote Haare.
Ja? Ja. Ach so.
Ist sie böse
oder
gut?
Okay.
Also, sie ist gut.
Mhm.
Ach so, Tonks, die ist eine von den, so wie so eine Aurorin, die ist.
Genau.
Ah, ja.
Die ist Hufflepuff.
Ah, die ist cool.
Stand auf der Seite, als ich meinen Test gemacht habe.
Ah, ja, die ist cool.
Und die heiratet Lupin?
Die ist doch die Wildlingfrau, die Sklavin ist im Winterfell. Und dann ewig mit Brandon im Norden.
Ganz unangenehme Rolle. Ganz unangenehme Rolle.
Die heiratet ihn, oder was?
Oh ja, die hat die Schrecke. Die trägt dauernd den Gelähmten durch die
Stimmt,
Gegend.
Die ist mit Remus zusammen im Film.
Ja. Ah, oh, das ist auch eine schöne Geschichte.
Stimmt, die hat Bran immer, die ist mit Bran und dem Hodor unterwegs.
Hodor.
Okay, Leute.
Ah, so,
Mensch.
Da haben wir also wirklich
ausführlich
krass durchanalysiert.
Ja, finde ich gut.
Wir haben
Schickt uns wieder alles, was wir falsch gesagt haben.
Muggel aus dem Film rausanalysiert.
Ja.
Unter Eulenpost 4, glaube ich, ne? Hashtag Eulenpost 4.
Genau.
Auf Twitter unter
Wimaffa weg.
Das muss ich sagen, ne? Weil jetzt sagst du nämlich eigentlich, weil Wimaffa nämlich weg war. Okay, also unter @Wimaffa weg.
Weil Wimaffa schon weg war?
Ah, genau.
Ich dachte,
Wimaffa war weg. Ah.
Ja. Ich dachte, du wärst jetzt vielleicht so schnell im Kopf gewesen, dass du die Rolle übernimmst,
aber nicht.
Offensichtlich nicht.
Oder per E-Mail an
wimaffa@poolartists.de.
Sehr schön. Aurel.
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 Aurel. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja,
es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, so einen kompetenten Gesprächspartner hier.
Total. Ey, diese Sache mit Neville, der da rausgestartet hat und dann mit Moody weg ist, wollte ich unbedingt wissen.
Du startest hier ein ganz neues Potter-Leben.
Bin sehr emotional gerade.
Ja.
Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich werden wir richtig getrashed für unser Halbwissen, aber.
Ja, daran haben wir uns hart gewöhnt.
Aber ist auch geil.
Wir lesen es ja auch immer vor, wir lassen alle zu Wort kommen.
Absolut.
Ja, aber auf jeden Fall viel Spaß
gemacht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir heute irgendwas Falsches erzählt hätten.
Wahrscheinlich gar nicht. Wir haben wahrscheinlich alles genau richtig interpretiert.
Ich glaube auch.
Ja.
Ich setze mich jetzt erstmal cool auf den Baum und grüße euch von oben.
Gut, Leute, macht's gut.
Alles klar, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Danke, Aurel, dass
wir da warst.
Danke, macht's gut.
Tschüss,
Leute.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?